Ja, Manic Monday haben die Bengals gesungen. Es ist nicht Monday, es ist der Dienstag. Also sozusagen der druckvolle Dienstag, denn druckvoll wurden einige Trainer aus ihrem Amt entlassen, gefeuert, rausgeschmissen und das Ganze zu Recht. Wer nicht rausgeschmissen ist, sondern wer immer noch da ist, und das ist auch gut so, ist Megini Mike Stiefelhagen. Der sitzt nämlich jetzt in München, schacht mit dem Huf und sagt, yes, 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 Adam Gase ist weg. Und es sind nur 3 Stunden 30 Autofahrt nach Foxborough. Das macht ihm bis jetzt Angst und da müssen wir drüber sprechen. Mike, guten Tag.
Wir haben 16.42 Uhr gerade bei der Aufnahme und um 16.38 Uhr war meine letzte Twitter-Notification, wo mir irgendjemand gesagt hat, dass es Eierkuchen und nicht Pfannkuchen heißt.
Das geht bis heute durch.
Also erstmal hallo zusammen. Wir haben etwas verursacht in dieser College-Sendung, was mir bis jetzt, also mein Schlafrhythmus ist nach 8 Stunden bis 6 Uhr morgens eh im Arsch, aber
das war es ja wert auf jeden Fall.
Aber dass ich jetzt auf Twitter immer noch Eierkuchen, Pfannkuchen, Kreppel, dann also sämtliche Essensdiskussionen da markiert werde und Mike, es heißt wirklich so und der Wikipedia-Eintrag und die Geschichte.
Ja, willkommen in meiner Welt.
Ist mir Latte. Ich nenne es Pfannkuchen. Fertig.
Ja, ich nenne es auch, wie es ist. Ich nenne es einfach die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit. Denn ihr merkt ja schon, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Das Wochenende war tatsächlich ein bisschen viel für mein zartes Stimmchen. Und wir müssen reden. Die Playoffs stehen fest. Also wer ist drin, wer ist nicht drin. Und viel wichtiger ist, montags wird immer gefeuert. Immer. Also du kannst dich sozusagen bis zum Abpfiff des letzten Spiels, kannst du dich, also rein theoretisch, wenn du weißt, du wirst gefeuert, wenn du jetzt zum Beispiel Adam Gase heißt, könntest du rein theoretisch mit dem Lurch baumelnd übers Feld rennen. Das ist dir egal. Du wirst ja eh gefeuert. Du weißt es. Du bist bis Sonntagabend, bist du noch im Amt. Bis Sonntag 0 Uhr in amerikanischer Zeit. Und montags morgens kommt es dann. Ding, und du bist raus.
Ja,
Der ist raus. Er ist raus. Adam Gase ist raus. Weg. Weg.
Der sogenannte Black Monday. Ja, nicht nur er ist heraus. Es wurden ja einige Trainer entlassen. Anthony Lynn hat es getroffen. Es hat Adam Gase getroffen. Es hat Doug Marrone getroffen. Also wir arbeiten ja jetzt den letzten Spieltag nochmal auf und können dann über die ganzen Entscheidungen sprechen, weil die eine oder andere war überfällig. Es gibt also trotzdem noch Leute im Internet, die sagen, hätte er nicht noch eine Chance verdient?
Ja, das ist Frau Gase. Die will den nicht zu Hause haben. Das ist das Problem.
Und es gibt leider auch ein paar, ja, es waren ja Last-Minute-Entscheidungen in Sachen Playoffs. Viele Teams haben ja noch um die Playoffs gekämpft, hatten das Spiel in der eigenen Hand. Ja, da ist es ein bisschen bitter gelaufen, Carsten. Nicht nur für dein Team. Auch darüber müssen wir
reden. Darüber will ich nicht reden.
Nein, müssen wir aber.
Darüber will ich nicht reden. Will ich nicht.
Ich hab echt gehadert. Du hast keine hämische Nachricht, keine hämische Notification von mir bekommen.
Diggi, wenn du mir eine hämische Nachricht geschickt hättest, hätte ich dir ein Bild von Cam Newton geschickt.
Du hast ja auch mich aufgezogen mit den Patriots. Ich habe so gedacht, komm, jetzt mal einen Carsten ärgern. Aber ich dachte, nein, weil ich habe es ja gesagt, ich mochte oder mag die Dolphins ja selber dieses Jahr. Und es wäre nicht fair gewesen, sich darüber lustig zu machen. Weil ja, sie haben die Playoffs echt knapp verpasst mit 10 Siegen.
Ich hätte dir dann auch ein Bild von Tom Brady geschickt, der bei den Buccaneers jetzt die Playoffs erreicht hat. Also, hätte ich auch gemacht, aber habe ich auch nicht gemacht.
Ich freue mich ja mega für Brady, der hätte ich das Bild geliked. Deswegen, ja, wir müssen trotzdem über das Spiel gegen die Bills reden.
So. Also erstmal würde ich ganz gerne von einem jungen Mann, der glaube ich selber Football spielt, also auf seinem Profilbild hat er zumindest ein Jersey an, der gibt uns Feedback. Und das möchte ich jetzt einfach mal am Anfang abspielen, weil wir können auch mal mit Liebe beginnen. Habe ich gesagt, das ist jetzt das Jahr der Liebe.
Hallo Carsten, hallo Mike. Ich habe soeben die letzte Seite eures Buches gelesen. Großartig. Ich wollte es euch einfach sagen. Direkt Feedback quasi von mir an euch. Ein sowas von großartiges Buch habe ich noch nie gelesen. Ich habe es innerhalb von 3 Tagen verschlungen. Es war ein Weihnachtsgeschenk von meinen Eltern. Und jetzt stehe ich wieder da und weiß nicht, was ich lesen soll. Vielleicht fange ich nochmal von vorne an. Grandioses Buch. Habt ihr richtig gut gemacht. Kann ich nur jedem weiterempfehlen, der mich fragt, haben mich schon ein paar Leute gefragt. Und in dem Sinne wünsche ich euch beste Gesundheit und ich freue mich jetzt auf die Crunch-Time in der NFL.
So.
Oi. Wenn ich die liebste Nachricht des bisherigen Jahres, würde ich sagen. Vielen lieben Dank für die Lorbeeren. Dankeschön.
So. Fangen wir an. Wir müssen über den Spieltag sprechen. Fangen wir vorne an. Das ist wie Pflaster abreißen. So. Dolphins 26, Bills 56, ein 50-Burger. Guten Abend erstmal. Kann man machen. ich habe für Run meinen Super Bowl, also meinen Playoff-Tipp abgegeben. Und ich darf den zwar noch nicht sagen, aber ich kann euch sagen, die Bills stehen im Super Bowl. Also ist mir jetzt egal, schmeiß mich raus, da ist mir völlig lax. Also ich kann ja wohl meinen Tipp jetzt auch hier diskutieren. Wir sollten also alle unseren Super Bowl tippen und bla 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 bla, Playoff. Die Bills, so wie die da gespielt haben, 56, ein 50-Burger. Diggi, ganz ehrlich, wer will die schlagen? Ja, die Chiefs. Die Chiefs haben aber auch mal gegen die Raiders verloren. Und dafür brauchst du eine extrem starke Defense. Warte mal ganz kurz, was hatten die Bills in diesem Spiel gezeigt? Ach, extrem starke Defense und extrem starke Offense. Die Bills machen mir Angst. Angst.
Ja, vor allem, die rollen ja brutal. Also die gewinnen gerade alles weg. Stephon Diggs, der Wide Receiver mit den meisten Yards in dieser Season. Also er hat sich die Krone aufgesetzt. Josh Allen ist in übertrieben guter Form. Die Defense funktioniert. Da kann man den Dolphins nicht viel vorwerfen, bin ich ehrlich. Also sie wurden zwar brutal vermöbelt, da war zu keinem Zeitpunkt wirklich eine große Chance. Außer
und Delfin geschlagen ist echt scheiße.
Vielleicht irgendwo noch im ersten Viertel, aber ansonsten war das eine zu starke Leistung der Bills. Da hatten die Dolphins wirklich einfach keine Chance. Und die Bills, für die kann es weit gehen. Also ich glaube auch, dass wenn sie das halten, wenn sie konstant bleiben, ist einiges drin. Ich will trotzdem eine Sache noch, Carsten, ich weiß, es tut weh und ich will dich wirklich nicht ärgern,
ja,
aber Tua Tagovailoa, ne, es ist schwer gegen die Bills, das ist klar. Aber jetzt mal so Fazit nach einer Season.
Wo da haben wir eine Sprachnachricht zu. Bevor wir das jetzt ausdiskutieren, haben wir nämlich genau dazu eine Sprachnachricht.
Gern.
Hallo ihr zwei, hier ist Katharina aus der Vulkaneifel. Erst einmal wünsche ich euch einen guten Start ins neue Jahr. Mich würde mal interessieren, was ihr zu der Situation bei den Dolphins sagt. Die sicher geglaubten Playoffs haben sie dann doch nochmal aus der Hand gegeben und gegen die Bills eine herbe Klatsche einstecken müssen. Ich meine, die Bills sind die letzten Wochen ziemlich stark unterwegs gewesen, aber dann doch locker über 50 Punkte zu kassieren, ist dann doch schon, finde ich, ein starkes Stück. Und dann mit einem geschlossen ist dann die Frage, liegt es daran, dass die Quarterback-Position doch nicht gut genug aufgestellt ist? Also Fitzmagic ist zwar ausgefallen, aber das jetzt alles auf Fitzmagic abzubügeln, weil er fehlte, waren die Dolphins so schlecht, ist mir auch ein bisschen zu einfach, zumal ich auch der Ansicht bin, dass Tua ein sehr starker Quarterback für die Zukunft ist. Aber man hört ja jetzt aus vielen Ecken, dass das nicht so ist. Also ist Tua etwas für die Zukunft bei den Dolphins oder muss ein neuer Quarterback her? Was sagt ihr dazu? Bis dann.
Ja, Grüße erstmal in die Vulkaneifel. Vulkaneifel ist auch geil. Spielen tatsächlich meine Lieblings-Audible-Hörspiele. Eifel-Krimi. Kann ich nur sehr empfehlen. So, aber bevor wir jetzt wieder irgendwelche Songtitel oder Buchtitel zu jedem Spiel, weil das hier wäre der große Untergang. Aber pass auf, brechen wir es runter. Du hast ein Ziel vor Augen. 2021. Und damit meinte jetzt Coach Flores nicht Januar 2021, sondern ab September 2021 tatsächlich realistisch, um die Playoffs mitzuspielen. Du hast einen Tour, der von einer Hüftverletzung zurückkommt, den du langsam aber sicher an das System ranführen wolltest. Teilweise ging es zu schnell, teilweise merkst du, der ist noch nicht im Kopf so weit, dass er tatsächlich seinem Arm und seinem Talent vertraut. Du musst den da erstmal wieder ranführen. Es gibt immer Rookies, die kommen rein und pam, pam, pam. Gibt's immer. Aber es gibt aber auch Leute, die im System wachsen, die nach 2-3 Jahren plötzlich die geilsten Typen sind. Denken wir alle mal jetzt nur an Aaron Rodgers. Der kam, hat ein paar Jahre zugeguckt bei Brett Favre, hat 1, 2, 3, 4 Spiele gemacht und das hat sehr gut funktioniert. Und plötzlich, pam, ist Aaron Rodgers die geilste Katze, der vielleicht dieses Jahr MVP werden kann. Genauso ist es. Du wirst nicht an Stelle 3, danke nochmal an die Houston Texans, wirst du nicht einen Quarterback holen. Das machst du auf keinen Fall. Keine Chance.
Ja, also ich stimme dir zu 100% zu. Ich würde noch gerne auf ein Wort aus der, also liebe Grüße erstmal, vielen lieben Dank für die Sprachnachricht. Ich glaube nicht, dass die Playoffs für die Dolphins sicher geglaubt waren. Das hat mich so ein bisschen gestört in der Audionachricht. Ich glaube schon, klar, hätten sie sich gefreut, wenn es geklappt hätte, aber ich glaube nicht, wie du schon gesagt hast, das war nicht fest eingeplant, sondern erst nächstes Jahr. Es wäre ein Riesenerfolg gewesen, wenn sie es jetzt schon geschafft hätten. Mit 10-6 die Playoffs knapp zu verpassen, ist extrem bitter. Es gibt andere Teams, die gewinnen 7-mal und stehen drin. Deswegen, da kann man schon auf die Leistung stolz sein, finde ich, die man jetzt nach so einem Umbruch geschaffen hat. Und ich glaube auch, dass die Dolphins keinen Quarterback draften werden. Ich finde die Situation trotzdem spannend, deswegen finde ich die Audionachricht super, weil ich auch, ich war nie auf diesem Tua Tango Vailoa Hype so hundertprozentig drauf während der Season. Ich war auch immer vorsichtig dabei. Ich finde aber auch genauso waren die Dolphins als Franchise. Also klar, die Fans haben es abgefeiert, das ist auch voll legitim, aber Brian Flores hat ja ihn auch mal gebencht und Fitzpatrick wieder reingeworfen und versucht eben so behutsam, ehrlich, offen, wie es geht, mit ihm
umzugehen. So musst du es auch machen. So genau, musst du eigentlich mit dem Rookie auch umgehen, wenn du ihn langfristig aufbauen willst.
Exakt. Und deswegen lobe ich da die Dolphins. Ich bleibe trotzdem dabei, Tua nicht über den Klee zu loben, ja, sondern genau kritisch zu sehen, weil er hatte trotzdem gegen die Bills 384 oder 361 Yards geworfen. Gegen die Bills kannst du am Montag gehen. So haben andere Teams auch geschafft. Ich glaube eher, und also wir werden noch irgendwann, wenn Zeit ist, nach der Season über den Draft natürlich sprechen, aber wenn du so früh picken darfst und du holst keinen Quarterback, es gibt da so einen Devonta Smith.
Ja.
So. Der wäre schon extrem sexy.
Der wäre extrem sexy und Tour. Achtung, alle Mann festhalten, die kennen sich ja jetzt auch, ne? Der Tua und der Devonta.
So. Also das wäre schon eine geile Connection.
Als Wink mit dem Zaunfall. Das ist das eine. Ich habe auch kein Problem, also so, ich bin Hardcore-Dolphins-Fan, ja. Ich habe aber überhaupt kein Problem damit, zu sagen, ja, das ist noch nicht unsere Zeit. Denn man muss immer, und das finde ich immer ganz wichtig, man muss immer, auch wenn man Fan ist, muss man immer noch Realist bleiben. Das ist so, Mike träumt auch nicht von der Champions League, der Schalke-Fan, der muss sich da einfach dran gewöhnen. Schlimm fand ich nur, dass du, also hast du das absichtlich vergessen, dass, also wir haben uns ja in der College dann drüber unterhalten, dass Spieler auch gerne mal Trophäen kaputt machen, dass euer Assauer da den DFB-Pokal kaputt gemacht hat, das hast du mit Absicht vergessen, ne?
Das habe ich ja noch im Take danach wieder reingeholt. Den DFB-Pokal, natürlich, also habe ich ja damals noch erzählt in der Sendung, dass natürlich als Schalker man das schon weiß, aber man verdrängt ja auch gerne mal was.
Ja, also. Also wie gesagt, ich habe kein Problem damit zu sagen, du, ganz ehrlich, das war jetzt gut, aber das war noch nicht so gut. Wir haben uns jetzt auch von unserem Offensivkoordinator getrennt, was meiner Meinung nach der richtige Weg ist. Es gibt ganz viele junge Kreative, die dem System von Flores und dem Willen, das, was Flores spielen will, glaube ich, eher zuarbeiten können, die auch dem Potenzial von Tua zuarbeiten können. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Es kursieren da so 3-4 Namen, wo ich sage, ja, habe ich nicht einmal Nein gesagt. Adam Gase ist ja jetzt, also den haben wir ja von Florida nach Norden geschickt. Der macht das ja jetzt wie die Wikinger. Der will ja immer weiter nördlich. Also der wird ja sicherlich in Foxborough landen. Deswegen bin ich da froh.
Guck mal, ich will dich nicht ärgern. Du willst mich ärgern. Weißt du, ich lasse
es extra. Nein, ernsthaft, es wird ja kursiert. Also es kursiert ja das Gerücht.
Adam Gase und in Foxborough, nein. Der wird nicht dahin gehen. Fertig.
Kurz mit ich feiere das, feier das so ab, wenn morgen oder übermorgen diese Nachricht aufploppt.
Mach deinen Dolphins-Part weiter, der war gut, lass Adam Gase da raus.
Ja, so. Also solange so ein Adam Gase nicht bei uns auftaucht, ist alles cool. Und deswegen abhaken, Mund abwischen, Füße hochlegen. Und klar gibt es jetzt so ganz viele Memes. So, hier, guck mal, die Dolphins müssen sich angucken. Ja, wie das Washington-Football-Team und so weiter und so fort. Egal. Ja, so. Sind sie aber auch in einer anderen Division und so weiter und so fort. Wir hätten unsere Division auch gewinnen können. Also, ne, zweiter ist erster Verlierer, Mund abwischen, nächstes Jahr, weiter geht's. So.
Ich habe eher Angst vor dem nächsten Jahr, weil als Patriots-Fan, also die Bills, die gerade so gut drauf sind und die Dolphins, die gerade auf dem Trend nach oben sind, das wird nächstes Jahr nicht viel einfacher für New England. Deswegen, ich glaube, die Dolphins-Fans können für nächste Saison besser schlafen als die Patriots-Fans und auch die Jets-Fans, auch wenn die ein bisschen besser schlafen werden können.
So.
Wir haben leider beide falsch getippt. Wir haben es ja beide mit den Dolphins, wir haben beide mit dem Herzen getippt.
Das war Liebe, komm.
Ja. Und ich bin mitgegangen, deswegen steht es im Tippspiel 0-0. Und ja, ich glaube, die Bills, mit denen werden wir viel Spaß haben in den Playoffs.
Ja.
Das war das erste Spiel, das.
Also, ich glaube, wir werden nicht, also ja, wir werden, also ich glaube tatsächlich, die können, wenn sie nicht über sich selber stolpern und über ihre, ich will nicht sagen Unerfahrenheit, aber über ihre, ja, noch über das junge Alter, was sie alle mitbringen, dann können die richtig weit kommen. Aber gut, gucken wir in die Zukunft, müssen wir abwarten. Weiter geht's.
Zweites Spiel. Die Baltimore Ravens haben die Cincinnati Bengals mal sowas von
vergenusswurzelt.
Ja, 38-3. Ein Lamar Jackson, der eine Interception geworfen hat, 3 Touchdown-Pässe, ein J.K. Dobbins mit 160 Yards und 2 Touchdowns, der hat ein Riesenspiel abgeliefert. Da war für die Bengals einfach nichts zu holen. Und seitdem ich gesagt habe, dass die mir mein Herz gebrochen haben, rasieren die jeden Gegner weg, die Ravens.
Ja, es ist Du bist einfach, die hören dir zu. Und vor allem nur 3 Punkte zuzulassen. Also das ist schon eine harte Nuss. Das ist echt eine harte Nuss. Und wenn wir uns das Playoff-Picture angucken, gegen wen die ran müssen, guten Abend erstmal. Das wird ein geiles Spiel am Wochenende. Mhm. Aber über die zukünftigen Spiele sprechen wir ja noch.
Eine Monster-Interception von Marcus Peters.
Ja.
Ich sag's ja jedes Mal, wie die Rams den verscherbelt haben, Ramsey zu bekommen. Bleib dabei.
Ramsey ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht und der macht Spiele, aber...
Ramsey ist einer der Besten, so meine ich das nicht. Aber du hast so einen Peters einfach so, hier, hau mal ab, wir brauchen dich nicht mehr. Geh, Hauptsache geh. So,
ja.
Und so hättest du ihn nicht behandeln brauchen.
Nein. Gibt's auch nicht mehr zu sagen. Also das verschwendete Sendezeit jetzt, wir versuchen eine Analyse zu machen. Die Ravens sind im Playoff-Modus, die Ravens sind eingespielt, die Ravens haben im vierten Viertel irgendwann den Fuß vom Gas genommen. 38-3 ist mehr als deutlich. Die Bengals, Saison abwischen, haben wir gerade schon gesagt, nächstes Jahr. Burrow kann wieder laufen. Die Bilder sehen gut aus, die er aus der Reha irgendwie jedes Mal hochlädt. Der wird zurückkommen und der wird stärker zurückkommen als je zuvor, weil wenn das Knie hält, das haben wir gesehen bei Alex Smith, dann ist das sportpsychologisch auch ganz schnell raus aus dem Kopf. Und dann sind die Bengals, dann sind die ein heißer Kandidat. Warte mal ab. Weil 4-11 mit ohne Quarterback und ohne alles, also 4-11-1, das musst du erstmal hinkriegen.
Und sie haben Pick Nummer 5 im Draft. Also auch da werden sie was Ordentliches bekommen. Bengals finde ich auch sehr, sehr spannend. Die werden eine spannende Offseason haben. Oder ich bin gespannt drauf, was für eine Offseason sie haben werden. Auch wenn sie jetzt zu Hause verloren haben gegen Baltimore. Das nächste, also wir haben beide auf die Ravens getippt. Das heißt, wir kriegen beide unseren ersten Punkt.
Und das nächste Spiel Steelers-Browns gibt es natürlich diverse Fragen. Und eine davon kommt natürlich jetzt.
Guten Abend, ihr beiden. Der Brownie wieder hier. Und zwar, einmal wollte ich sagen, nice die Prediction von dir, Carsten, dass es ein High-Scoring-Game bei den Lions und den Vikings wird. Und dann muss ich natürlich sagen, freue ich mich, dass die Ravens schön in die Playoffs gekommen sind. Aber was ich so nicht ganz so fair finde, ist, was die Steelers da gemacht haben. Das ist für mich so ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, oder wie seht ihr das? Weil hätten die jetzt mit der A-Mannschaft quasi gezockt, und das Ding gewonnen, hätte es natürlich auch sein können, dass die Browns nicht in die Playoffs kommen und stattdessen die Dolphins, oder? Das ist ja nicht ganz so fair. Vor allem, du fühlst das auch bestimmt richtig, Carsten, oder? Ja, dann Grüße an euch beide.
Ich fühle das, aber ich höre das vor allem. Brownie, hast du eine Katze? Also ich frage jetzt nicht, hast du eine Muschi oder so, sondern hast du eine Katze? Das ist jetzt kein Gag. Im Hintergrund, das ist doch eine schnurrende Katze, oder nicht, Mike?
Ich dachte, es wäre ein Fernseher, der läuft.
Nein, pass auf, ganz kurz nur, ich breche die Nachricht dann nochmal ab, aber hör mal rein, das im Hintergrund ist Scott Hansen, das ist Red Zone, ja, aber im Vordergrund, achte mal, das ist eine schnurrende Katze.
Guten Abend, ihr beiden, der Brownie wieder hier. Und zwar,
da stimmt, wollte ich sagen, hast du gehört.
Gehört?
Ja.
Ja, das ist eine schnurrende Katze. Aber wir wollen nicht über Garfield oder wie auch immer die Katze heißt sprechen, sondern wir müssen über Steelers Browns reden. Ist es Wettbewerbsverzerrung? Naja, also Big Ben ist jetzt nicht der Jüngste. Miles Garrett ist auf Hass unterwegs. Nur mal Worst-Case-Szenario. Verpult ihm einen Ellbogen wieder kaputt. Ich hätte es als Coach nicht anders gemacht. Wenn du irgendwann also den Erfolg eingefahren hast, dann musst du halt auch nicht, also weißt du, das ist so wie Formel 1. Wenn du so einen Punktevorsprung hast, dann musst du im letzten Rennen nicht die erste Kurve gewinnen. Das ist halt Punkt.
Ja.
Klar ist es doof aus Sicht aller anderen, die davon beeinflusst sind. Aber solange du nicht wie bei den Eagles, und da müssen wir noch besprechen, das Spiel mit Absicht wegschenkst, ist das völlig okay.
Das ist der große Unterschied. Die Steelers haben noch die Playoffs vor der Brust, die Eagles nicht mehr. Heißt, die haben ja ein weiterführendes Ziel. Und wenn Mike Tomlin sagt, ich schone lieber meinen Big Ben, oder, okay, das klingt komisch, ich schone Big Ben, dann ist das... Das mache ich echt nicht mit Absicht. Ich bin einfach brutal übermüdet. Ja, also er schont seinen Big Ben, dann
woher
ist
weißt
das...
du denn, dass der von Mike Tomlin groß sein könnte. Vielleicht ist er auch kleiner, vielleicht ist er auch Little Ben.
Gerüchte. Ja. Auf jeden Fall ist es, also die Browns waren ja selber geschwächt. Ja, bei denen hat Corona richtig zugeschlagen unter der Woche. Das heißt, die hatten es auch nicht einfach. Das war ein enges Spiel. Mir hat es Spaß gemacht, das Spiel zu gucken, auch wenn es kein Big Ben weitergespielt hat, sondern Mason Rudolph, der es auch passabel gemacht hat, ehrlicherweise.
Ja.
Ich fand es sehr, sehr schön, wie Miles Garrett und Mason Rudolph mit der Situation auch umgegangen sind auf dem Platz oder auch in Social Media vor und während, oder nee, nicht während, vor und nach dem Spiel.
Während.
Während hoffe ich nicht.
Das ist Juju
Smith. Kurz mal einen Tweet raushauen. @Rudolph, du Penner, ey. Nee, und ich finde, die Browns haben verdient gewonnen tatsächlich. Ich finde, das war ein enges Spiel, hätte auch andersrum ausgehen können. Ich bin ehrlich, ich freue mich, dass die Browns es geschafft haben. Ich fand es sehr schön zu sehen, was für eine Erleichterung dann auch bei einem Baker Mayfield entstanden ist und wie der sich gefreut hat. Er hatte damals versprochen, beim Combine-Interview, Draft-Interview, sollten ihn die Browns nehmen, wird er der Quarterback sein, der sie wieder in die Playoffs führt. Und er hat sein Versprechen gehalten. Ja, also natürlich liegt das nicht nur an ihm, sondern weil sie einfach in den letzten Jahren gute Arbeit im Roster gemacht haben und mit Stefanski jetzt einen Coach haben, der funktioniert endlich mal. Aber auch Baker Mayfield ist der Quarterback eben, der sie seit 2002, meine ich, seitdem wieder in die Playoffs geführt hat.
Es ist scheiße lange her. Und ich finde es, jetzt ehrlich, ich finde es echt gut. Die Jungs haben sich kontinuierlich aufgebaut. Also wer Bock drauf hat und wer jetzt sagt, oh Mensch, so ich hab vielleicht ein bisschen wenig Zeit und hier und da und auch ich müsste aber mal gucken, im Schnelldurchlauf. Wenn ihr euch tatsächlich für die Browns interessiert und ihr wollt euch aufs Playoffs-Spiel vorbereiten, guckt nochmal die letzten Folgen von Building the Browns bei YouTube. Die haben ein eigenes Format irgendwie initiiert, die Browns, und das macht echt Spaß. Das macht echt Spaß. Und da siehst du halt wirklich, das ist eine Franchise mit Herzblut. Und der Coach ist ein geiler Typ, der richtig Spaß macht. Deswegen, also ich bin inzwischen, also ich war schon immer eigentlich Vorsitzender auf dem Browns Hype Train. Ich wollte gerade sagen, Browns, auf dem Browns Train. Denn ich finde tatsächlich das, was die Browns nach Hugh Jackson und Lost in Bellebad Coach gemacht haben.
Wie scheiße es damals war.
Was mit Freddy Wendung. Kitchens hat immer geguckt, als hätten sie ihm Lolli geklaut und so. Das war echt nicht cool. Und jetzt tatsächlich funktioniert.
Ist 2 Jahre her. Das ist, musst du vorstellen, wenn du jetzt die Jets siehst mit Adam Gase, dass die in 2 Jahren ein Team haben wie jetzt die Browns ungefähr. Das ist gar nicht mehr so lange her, dass bei denen gar nichts lief. Von daher gönne ich denen das über alles.
Ja, aber warte mal ganz kurz. Möchtest du wirklich Sam Darnold mit so einem Tiger an der Leine sich selber persiflierend eine Werbung? Ich glaube, das glaube ich dem nicht. Ich glaube, der steht dann wirklich mit dem Tiger und sagt, ich bin eine geile Katze. Ah. Nee. Aber
und, eine Sache zurück. Noch zu den geschonten Spielern. Ich meine, so wie es der Zufall will, spielen die Browns und die Steelers ja jetzt wieder gegeneinander im Playoff-Picture. Kann ja jetzt ein Vorteil sein, dass du deine Spieler geschont hast und jetzt mit der richtigen Mannschaft draufläufst. Muss man abwarten.
Da wird diesmal so viel Feuer drin sein. Mhm. Überleg mal, es geht, also für die, der Einzige, der was verlieren kann, ist der Steeler an sich. Jeder Steeler-Spieler. Der kann was verlieren. Die Browns können nur was gewinnen. Und das ist eine ganz gefährliche Konstellation.
Genau, der Sargnagel wird fallen. Wann die Steelers die komplette Season über overhyped? Ja. Wenn sie jetzt in der ersten Runde gleich ausscheiden in Playoffs oder zeigen sie, dann wenn es drauf ankommt, sind sie da. Das sind die beiden Optionen, was anderes gibt es nicht.
Genau, und die Browns können eigentlich so entspannt aufspielen. Die können sich wirklich nochmal rechts und links am Popo kratzen und sagen, so jetzt legen wir los, mal gucken, ob es funktioniert. Weil sie haben nichts zu verlieren, die Erwartungshaltung ist nicht da. Bei den Steelers ist eine riesengroße Erwartungshaltung da. Das war jetzt so, oh guck mal, wir haben verloren, weil nur zweites Team. So, ganz ehrlich, ey, bei dem Spiel, Feuer.
Bin ich voll bei dir. Abschließend darf man nicht hier untergehen lassen, war das natürlich ein kranker Catch auch wieder von Chase Claypool zum Touchdown. Also der Typ macht auch einfach Spaß. Der ist wirklich, also so viel man um Juju spricht, ich finde Deontay Johnson und Claypool fallen manchmal ein bisschen ab in den Medien, völlig zu Unrecht, weil die beiden sind mindestens genauso gut dieses Jahr. Das ist schon ein cooles Receiver-Trio, was sie da haben. Wir haben beide auf die Browns getippt. Wir kriegen beide einen Punkt.
So. Und jetzt kommt es, das schon eben erwähnte High-Scoring-Game. Ein Spiel, bei dem es um nichts ging, und das ist immer das Gefährliche, wenn es um nichts geht, dann wird's geil. So, ja, 37-35. Also da sind nur 2 Punkte. Also es war ein enges Ding, ein ganz enges Höschen sozusagen. Die Vikings mit Kirk Cousins gewinnen Spiel, es geht aber um nichts mehr. Die reiten jetzt, also sozusagen fahren sie trötend mit ihrem Wikingerboot in den Sonnenuntergang und Kirk Cousins verdient viel Geld, aber kann nicht Playoff spielen. Punkt.
Ja, es hat so viel Spaß gemacht, dieses Spiel. 37-35 für die Vikings. Wir haben auch beide auf die Vikings getippt, das heißt, wir kriegen hier wieder beide einen Punkt. Es hätte genauso gut auch in die andere Richtung ausgehen können. Beide Quarterbacks haben gut gespielt, haben stark gespielt, also Cousins wie auch Stafford. Ich fand es sehr, sehr unterhaltsam, die Szene, wo Cousins dann den Touchdown erzielte und den Move von Jefferson nachmacht, diesen Tanz, ich habe vergessen, wie der heißt, aber dieser Walk.
Den musste ich auch mal machen, das ist wie Zitteraal, also das ist kein richtiger Tanz, du fängst nur an zu zittern.
Cousins hat es auch so ein bisschen anders gemacht als Jefferson, so ein bisschen langsamer, so ein bisschen.
Ja, so wie ich in der Serie.
Ja, aber ich finde es cool, dass das überhaupt macht. Und deswegen, ja, 37-35, geiles Spiel. Die Vikings, ich glaube, die Fans werden sich ziemlich ärgern, weil du hättest die Playoffs locker erreichen können. 1-2 Siege mehr und du wärst drin gewesen. Du hast den Saisonstart auf jeden Fall verpennt. Hast zu lange gebraucht, das neue Team wieder zu bilden. Schade, weil ich glaube, die hätten, also die Bears können sich glücklich schätzen, dass die Vikings den Saisonstart so verpennt haben. Ja. Jetzt ist es halt so. Ja, trotzdem, man muss sagen,
die Bears sind in den Playoffs.
Cousins in den letzten Wochen gar nicht so schlecht, ne? Aber das ist halt meistens in diesen Spielen, wo es
geht. Ja, aber die Vorgabe dieser Franchise ist, die letzten Wochen finden im Januar und Februar statt. Das ist eigentlich die Vorgabe. Er hat das falsch verstanden. Jetzt sollte noch nicht Schluss sein.
Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Genau, wir kriegen beide einen Punkt. Für den Tipp auf die Vikings kommen zum nächsten Spiel, über das ich habe auf die Jets getippt, die Patriots haben gewonnen. Und es war ein sehr, sehr gutes Spiel von den Patriots.
Gutes Spiel von Cam Newton.
Es war vielleicht sogar das beste oder eines der besten Saisonspiele von Cam Newton. 3 Touchdown-Pässe müsste Season High sein. Ein Trickplay, wo er den Ball fängt, nachdem Jacoby Myers ihn wirft, der ja auch schon mal Quarterback gespielt hatte. Das Traurige ist halt, Newton hat jetzt bald mehr Touchdown-Bälle gefangen als geworfen. So. Ja, also es rumort das Gerücht, oder Adam Schefter hatte schon berichtet, dass die Patriots wohl einen neuen Quarterback nach der Season suchen werden und nicht mit Cam Newton weitermachen werden.
Das ist jetzt nicht unbedingt ein Newsflash, wo wir sagen müssen, Newsflash, denn die Scouts haben sich tatsächlich North Dakota State, wir haben über den jungen Mann schon ganz oft gesprochen, der eigentlich ja schon bei den Raiders auf der Liste war und angeguckt. Also die scouten natürlich ganz, ganz vehement. Die wissen, okay, also das war jetzt ein Experiment, das Experiment hat nicht funktioniert, Punkt. Stidham auch funktioniert nicht, kannst du als Backup, der kann das Clipboard halten, so alles cool, wir brauchen irgendjemand Neues. Das ist jetzt kein Geheimnis und das ist auch keine Überraschung. Auf der anderen Seite, die Jets haben 14 Punkte gemacht sind ihnen jetzt los. Adam Gase ist weg. WECH, weg, in die Wüste geschickt. Endlich ist einer wach geworden in New York und hat gesagt, warte mal, wir stehen nur 2:14, das ist ja kacke. Jetzt ist er weg. Also erst der DC war weg, jetzt ist der Head Coach weg. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Also es gibt ganz viel Gerüchte, die ich völlig abstrus finde. Die finde ich völlig abstrus. Und eins davon ist, Achtung, alle Mann festhalten, Urban Meyer. Urban Meyer ist College-Trainer, auch gar nicht ein schlechter gewesen. Urban Meyer ist also der festen Überzeugung, er möchte, bitte haltet euch fest, 12 Millionen. 12 Millionen.
Da lacht der Gruden.
Da sagt Gruden, ey Diggi, wieso verdienst du mehr als ich? Also, Ohio State Buckeyes, wo war nicht? Also, hat angefangen tatsächlich als Wide Receiver Coach bei Colorado State, das sind die Rams. Und hat damals mit Tim Tebow und den Florida Gators tatsächlich Geschichte geschrieben von 2005 bis 2011. Dann war er bei Ohio State bis 2019 und ist eine polarisierende Persönlichkeit. Also wenn es nicht läuft, ja, dann so, ja, nee, wechsel ich mal. Ich weiß ich nicht. Also ich fand ihn damals tatsächlich bei den Gators ganz cool. Er hat ein paar so Aussagen getätigt, wo ich mir manchmal einen Kopf gefasst habe. Ob er wirklich mit jungen Menschen tatsächlich durchgehend was zu tun haben müsste, ist so mein persönliches Bauchgefühl. Darum geht's gar nicht. In den Bowls steht er tatsächlich 12-3. Der hat alles dabei, was du brauchst, um cool zu arbeiten. Aber 12 Millionen, mein lieber Freund, das ist ganz schön viel Schotter. Also da gibt's Coaches wie Andy Reid und Konsorten, die haben sich in der NFL schon bewiesen, die nehmen nicht ganz so viel Kohle wie du. Also ja, er möchte gerne 12 Millionen und die einzigen, die sozusagen in Frage kommen würden, wären laut diverser Presseberichte und Twitter-Nachrichten von irgendwelchen Journalisten und Insidern und so weiter und so fort, wären angeblich, alle mal festhalten, die Jacksonville Jaguars und die New York Jets.
Ja, wenn jemand zu viel Geld bezahlt für irgendwas, dann die Jets. Also klar. Du kannst auf den Markt, Angebot und Nachfrage. Meyer wird wissen, und da bin ich sogar voll bei ihm, es gibt aktuell nicht so viele starke, gute Trainer, wo du von ausgehen kannst, wenn du den holst, dann läuft es sofort besser. So, das ist halt gerade ein bisschen schwierig auf dem Markt. Und das wird er auch wissen und sagen, wenn ihr mich wollt, ist das mein Preis. Dass da natürlich überteuert ist und extrem hoch und das ein Risiko, steht außer Frage. Aber ich würde es an seiner Stelle, glaube ich, nicht anders machen.
Wir haben Robert Saleh oder Saleh, 49ers Defense-Koordinator.
Ja, aber das sind auch alles keine Headcoaches.
Wir haben Eric Bieniemy, die alle, das sind potenzielle Headcoaches, die wirst du nächstes Jahr irgendwo als Headcoach sehen. Denk an meine Worte. Eric Bieniemy, Robert Saleh.
Da bin ich bei dir, aber ich meine, die haben auch keine Headcoach-Erfahrung, ne?
Ja, die haben mehr NFL-Erfahrung als Urban Meyer in den letzten Jahren.
Aber nicht als Headcoach.
Ja, aber Headcoach-technisch ist Urban Meyer jetzt auch, also ungefähr So wie die Unbefleckte, die ein Kind rausgedrückt hat. Also das ist jetzt, also weiß ich jetzt auch nicht.
Also ich glaube, ich hab so ein gutes Gefühl bei Urban Meyer tatsächlich. Ich glaube, dass der wird teuer sein. Ich glaube aber, ich würde ihm beide Aufgaben absolut...
Ich habe ein gutes Gefühl.
Ja, ich würde ihm beide Aufgaben absolut zutrauen. Jets wie Jaguars. Ich glaube, der könnte aus beiden Franchises mehr machen, als sie diese Saison gezeigt haben. Die Frage ist eben nur, und da bin ich bei dir, ist er das Geld wert? So.
Das kann man jetzt nicht beantworten. Pass auf, ist er das Geld wert? Jemanden, der noch nie ein NFL-Team gecoacht hat, der Notre Dame Wide Receiver Coach war, Bowling Green war, Utah, Florida und Ohio State. Ist der tatsächlich in der Lage zu sagen, ja, Digga, ich komme in die NFL, aber gib mir mal richtig Schotter. Da würde ich ja erstmal kleine Brötchen backen.
Frag doch mal Mike Vrabel, frag doch mal, irgendwann musst du ja den ersten Headcoach-Job annehmen.
Ja, aber dann liefern. Dann back kleinere Brötchen, ich mag ihn nicht.
Ist ja in Ordnung. Also wir lassen, also das ist ja Zukunftsmusik, ist eine Spekulation. Ich glaube, er wird irgendwo unterkommen tatsächlich und dann können wir bewerten, was er macht.
So.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wenn jemand zu viel Geld für irgendwas bezahlt, Carsten, weißt du auch, die Jets haben Fable dafür. Weil ich will das mal gerne kritisieren. Was soll das jetzt, Adam Gase zu entlassen? Warum hast du nicht vorher irgendwen installiert und versucht, wie der es macht, um quasi eine Beweislage zu schaffen, kann man mit dem dann weitergehen. Es war doch schon seit 7, 8 Wochen klar, dass Gase nichts ist. So, warum jetzt so stückchenweise? Erst in DC, dann in Head Coach. Das ist so, dann noch den Adams weggeschickt. Das ist, ich sehe da kein System, keine Idee dahinter, dass du erst wartest, dann erst den und den Head Coach zuletzt. So, hä? Also, weiß ich nicht, ob das ein guter Plan war. Egal, wer jetzt danach rückt. Das wird keine so einfache Aufgabe. Nee. Und, ich glaube, also meine persönliche Meinung, Carsten, du hast jetzt den zweiten Pick. Ja, Justin Fields, haben wir alle mitbekommen, im College Football hat ein überragendes Spiel jetzt gezeigt.
Warte, wenn du schon über den zweiten Pick redest, warte, dann machen wir genau da weiter. Warte, so schnell bin ich doch. Ich bin noch nicht der Techniker hier, weißt du doch. Achtung, geh los.
Ja, die Frage habe ich dann in der Sprachnachricht natürlich vergessen. Versetzt euch doch mal in die Lage der Jacksonville Jaguars. Muss man da jetzt über Justin Fields reden oder ist das immer noch ganz klar Trevor Lawrence? So, liebe Grüße aus Bochum von Nils.
Ich wollte zwar gerade über die Jets reden.
Aber pass auf, da sind wir ja jetzt erstmal an der ersten Problematik. Also, du schmeißt dein, das ist das verschissene Worst-Case-Szenario für eine Franchise. Du hast keinen Headcoach. Das bedeutet, du musst jetzt so schnell wie möglich in diesem Scouting-Prozess eigentlich dir den passenden Headcoach ranholen, der natürlich dann sagt, wir nehmen den oder wir nehmen den. Weil, sagst du jetzt als Franchise, wir nehmen den und holst dann einen Headcoach, der vielleicht ein ganz anderes System spielen will, ist dein kompletter First-Overall-Pick für einen Arsch.
Hä? Hat Washington noch gut gemacht mit Haskins?
Ja, so. Hat nur funktioniert,
wie wir sehen. Reinzustreuen.
Deswegen ist das ist tatsächlich eine Frage, die wir jetzt wunderbar da einarbeiten können.
Ja, lass mich kurz die Jets abschließen, bevor wir auf den ersten Pick reden können. Ich glaube nämlich, ganz egal, was die Jaguars machen, worauf die Frage hier abzielt, ich würde an der Stelle der Jets nicht für einen Quarterback gehen. Ganz egal, ob Lawrence oder Fields. Ich finde Sam Darnold einen guten Quarterback. Die Jets haben zigtausend andere Baustellen noch. Ich würde versuchen, was anderes zu schließen.
Da gibt es einige Baustellen. Und ich glaube wirklich, man muss diese Frage stellen. Was machst du, wenn du jetzt sagst, pass mal auf, ich habe da ein paar Leute. Ich habe ich kann den Namen nicht aussprechen. Pinay heißt der, glaube ich, mit Vornamen. Pinay Sewell ist ein Junior, der hat sich jetzt angemeldet für die Draft, ist ein O-Liner aus Oregon. Micah Parson, Linebacker. Da gibt's so 10, 15 Jungs, wo ich sage, puh, also dann tausch notfalls mit irgendjemandem. Tausch mit irgendjemandem, der sagt, ich brauche ganz dringend. Denn
Patriots.
Ein Quarterback zum Beispiel, Zach Wilson, Brigham Young Cougars, geht an 5 oder 6 weg meiner Stelle. Also da musst du nicht all in gehen. Dieser Trevor Lawrence Hype, ich habe ja nun das College-Spiel gesehen, du hast das College-Spiel sowieso gesehen, du warst vor Ort. Trevor Lawrence war für mich jetzt nicht... Digga, ich will gewinnen. Auf der anderen Seite, Justin Fields, mit einem Bein kommt er da wieder raus und will ein Spiel gewinnen. Finde ich, das ist so eine Leader-Qualität, die ich sehen will von jemandem. Ich bin mir nicht sicher, wenn ich die Jets wäre, ob ich die 1 behalten würde. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wer gibt mir denn was? Wenn ich dann an 4 oder 5 immer noch picken kann, cool, mache ich das.
Die zwei meinst du, ja. Ja, bin ich bei dir. Ich bin
zwei,
auch enttäuscht von Trevor Lawrence. Der hat mir auch nicht gefallen. Also auch die Körpersprache. Du musst irgendwann einfach sagen, scheiß drauf, es lief jetzt nicht, aber jetzt geht's los. Und das hat er nicht gezeigt. Er hat auf jeden Fall sich hängen lassen. Zumindest von der Körpersprache her, so wie ich ihn wahrgenommen habe mit den TV-Kameras. Justin Fields hat genau das Gegenteil gemacht mit den TV-Kameras. Justin Fields hat genau das Gegenteil gemacht. Das war natürlich beeindruckend. Ich bin trotzdem fernab von den Meinungen, jetzt die kompletten Jahre zuvor zu vergessen und plötzlich Fields über Lawrence zu sehen. Ich glaube nicht, dass die Jaguars das tun werden. Ich glaube nach wie vor, dass Lawrence die gesetzte Eins sein wird. Aber ich glaube, dass Fields mit seiner Leistung natürlich in diesem Spiel bei einigen Teams jetzt noch mehr denn je auf dem Zettel steht, weil in der Heisman Trophy, die übrigens heute Nacht vergeben wird, sind vier Spieler nominiert und keiner davon ist Justin Fields. Ne? Das ist ein Kyle Trask, das ist ein Mac Jones, das ist ein Devonta Smith als Receiver und eben Trevor Lawrence. Und er hatte auch schwache Spiele, der gute Fields. Insgesamt ist es aber ein First-Round-Pick wahrscheinlich. Würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen, wenn es ein Team gibt, was Quarterback braucht. Und
ein Ausbaufähiger vor allem. Das ist einer, der sich führen lässt. Einmal transferiert, zwei Systeme durch und wie gesagt, also warten wir es ab. Also egal, ob jetzt die 1 oder die 2 für mich, deswegen sage ich immer, die 1 sind für mich die Jets, weil es war einfach schlechterer Football und alles mögliche als die Jaguars. Egal, ob ich die 1 oder die 2 habe, wenn ich damit tatsächlich diesen Schritt gehen will, brauche ich einen Trainer. Und beide Teams an 1 und 2 haben keinen Trainer. Doug Marrone bei den Jacksonville Jaguars ist weg. Adam Gase bei der 2 ist weg. Installier vorher ein System. Sprech mit irgendjemandem. Nehmen wir jetzt mal an, du heißt Jacksonville und du holst dir Eric Bieniemy von den Chiefs. Dann brauchst du natürlich auch einen, ich sag mal so, Patrick Mahomes 2.0. Dann brauchst du was Ähnliches an Quarterback. Denn der wird natürlich jetzt nicht sagen, ja, dann will ich was völlig anderes spielen. Dann spiele ich ganz solide irgendwie nur aus der Pistol Formation oder was auch immer. Das geht nicht. So, und da musst du natürlich jetzt, und deswegen ist es für beide Teams eine Albtraumsituation, der Coaching-Markt ist zu. Ich habe, weil ich mir gedacht habe, dass wir irgendwann dahin abbiegen, habe ich tatsächlich mal gesagt, okay, ich guck mal nach, wer hat denn schon angemeldet? Also du musst bei der NFL anmelden, wenn Leute woanders unter Vertrag sind, dass du Gespräche führen möchtest. Und also die Jets haben schon angemeldet, die Chargers haben es schon angemeldet, die Houston Texans haben es angemeldet, die Lions haben es angemeldet und die Falcons haben angemeldet. Also wer hat es nicht angemeldet? Habt ihr irgendwo Jacksonville Jaguars gehört? Nein. Die warten einfach nochmal. Die warten noch eine Woche. Also Eric Bieniemy zum Beispiel, das ist ja der diese Chiefs-Offense konstruiert hat, die extrem gut funktioniert, geht zu den Jets. Also zum Interview, zum Vorgespräch. Die Chargers haben ihn gar nicht erst eingeladen. Die Houston Texans haben tatsächlich, und da finde ich total spannend, die haben ihn auch nicht eingeladen, aber die Detroit Lions haben ihn eingeladen und die Atlanta Falcons. Also ich bin wirklich mal gespannt, dieses Karussell fängt sich jetzt an zu drehen, das kennen wir, wenn wir immer schneller drehen und immer schneller drehen, also wer wo landen wird, da bin ich sehr, sehr gespannt.
Ja, über die Patriots Quarterback Position können wir vielleicht dann auch in einer anderen Folge dann noch einzelne Worte verlieren, wir haben ja sehr viel Zeit dann, wenn die Saison vorbei ist und wir Richtung Draft gehen. Ich glaube, also ich, so wie ich Bill Belichick einschätze, ich weiß nicht, ob der nochmal Bock hat, irgendeinen jungen Spieler groß zu machen. Ich glaube, der wird eher gucken, was für Quarterbacks sind auf dem Markt, die ich direkt holen kann, die vielleicht plug-and-play-mäßig besser funktionieren, als Newton es getan hat. Aber ich wäre genauso überrascht und würde mich freuen, wenn plötzlich das heißt, 15. Pick in der ersten Runde, die Patriots holen Mac Jones, keine Ahnung. Mal gucken. Bin sehr gespannt. Das
kann sehr, sehr spannend werden.
Ja. Zu uns, wir haben beide auf die Jets getippt, deswegen kriegen wir beide keinen Punkt.
Hätten wir das jemals vor Wochen gesagt, wir haben beide auf die Jets
getippt. Ja, aber ich habe so ein bisschen aus Trotz, einfach um den Patriots mal reinzudrücken. Ja.
Dann kommen wir jetzt zu der Partie, also du bist jetzt der mit Pfannkuchen Social Media, ich bin der mit Po-Bildern. Das hat folgenden Hintergrund. Ich weiß nicht, wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt, dann fasse ich es mal kurz zusammen. Also Gallman, die 22 der Giants, läuft los und macht, also das, was Danny Jones, also der Quarterback Daniel Jones gemacht hat, einfach mal hinzufallen ohne Grund, das macht er mit dem Ball. Der lässt den Ball fallen ohne Grund im Laufen. Keine Ahnung, was, ob er plötzlich einen Anfall von Gicht in den Fingern hatte, ich habe keine Ahnung. Lässt jedenfalls den Ball fallen, alle schmeißen sich drauf, er schmeißt sich drauf und so weiter und so fort und dann sitzt er plötzlich auf dem Ball.
Ja, Butt Recovery, keine Ahnung, wie man das nennen soll.
Und ich habe dann irgendwann, als wir zurückkamen, weil wir haben hin und her geschaltet, habe ich gesagt, ja, das ist dann ja ganz klar. Also wenn du mit dem Po drauf sitzt, dann ist es ja Po-Session. Und seitdem kriege ich nur noch Po-Bilder geschickt.
Gibt Schlimmeres, Carsten. Aber
Wow. Also das sind Bilder, möchtest du nicht sehen. Teilweise.
Okay.
Es sind Photoshops von unter anderem Bauarbeitern, Maurer-Dekolleté und da hinten ist dann Photoshop-technisch ein Ball dran geklebt. Das ist nicht lecker.
Die Giants haben 23-19 gegen die Cowboys gewonnen und das war das ach so wichtige Spiel. Sollte Washington verlieren, wird der Gewinner in die Playoffs einziehen. Es war ein sehr, sehr enges Spiel. Ich muss wirklich ein Kompliment an die Giants aussprechen. Ich finde es schön, dass Jason Garrett nach wie vor es schafft, dass die Cowboys nicht in die Playoffs kommen. Die Giants mit einer sehr, sehr starken Defense. Also ich finde, die Defense der Giants war wirklich sehr, sehr gut.
Ja.
Ich bin ein bisschen enttäuscht von Andy Dalton in diesem Spiel. Ich finde, eigentlich hat Andy Dalton das in den letzten Wochen sehr, sehr gut gemacht. Wir haben beide gesagt, das ist für uns eigentlich auch ein Starting Quarterback. An diesem Abend oder Tag hat er nicht seinen Besten erwischt. Also das war wirklich leider nicht der Andy Dalton, wie ich ihn kenne. Und das hat auch so ein bisschen den Cowboys zumindest den möglichen Sieg gekostet.
Ja. Das so auf den Punkt. Also er hat Fehler gemacht, die die tatsächlich nicht normalerweise Dalton-Style-Football wären. Ich finde aber, dass die Cowboys an sich 2-3 Fehler gemacht haben, die sich durchzogen, sowohl offens- als auch defensivtechnisch, wo ich mir gedacht habe, warte mal, also das ist jetzt nicht, also du willst in die Playoffs, du bist die Dallas Cowboys, du bist Team America, du hast einen eigenen Anspruch, den du erfüllen willst, du kannst tatsächlich die Playoffs noch erreichen. Das waren so 2-3 Dinger, wo ich gedacht habe, so, okay, ihr wisst schon, ne, und der Star Running Back auf der anderen Seite, Barkley, ist nicht da und. Das war jetzt nicht das geilste Footballspiel von beiden, aber ganz ehrlich, mit Playoffs on the line konnte man das echt gucken, weil es war tatsächlich spannend.
Ja, spannend bis zum Schluss. 4 Punkte haben beide Teams getrennt. Ich würde noch ein Wort gerne verlinken zu CeeDee Lamb. Mir gefällt, also es ist ein Riesentalent, ein Riesenreceiver, ein junger Kerl, der auch noch dazulernen muss und sich entwickeln muss. Mir gefällt ab und zu seine Körpersprache nicht. Ist jetzt eine persönliche Meinung, aber ab und zu wirkt er so Larifari, so ja. Ich weiß nicht, so nicht, als wäre nicht fokussiert, nicht on point, hat auch ab und zu einen Drop drin oder eine Nachlässigkeit und dann trägt er den Ball nicht ordentlich. Also bei dem, ich habe nur das Gefühl, ich kann mich auch komplett täuschen, ich habe das Gefühl, bei dem geht's mehr um Style als um Effektivität und das stört mich manchmal.
Brauchst du halt den richtigen Trainer, der sagt, so Diggi, fang mal mit beiden Händen, ne? Oder Beckham ist raus, du machst das jetzt mal ordentlich. 2 Hände.
Ja, also an ihm lag es natürlich nicht, aber also.
Nein, ich weiß, was du meinst. Das ist aber bei ja, da sind wir jetzt wieder bei einer Grundsätzlichkeitsfolge, die wir eigentlich aufnehmen können. Du hast natürlich das Problem, die Jungs sind auch ganz schnell geblendet vom Lifestyle NFL, vom wenn ich spektakulär fange, denken wir mal an OBJ, dann bin ich der Star, dann kriege ich Werbeverträge für Sekundenkleber, für alles Mögliche, bla bla bla. Ja, es war tatsächlich so. Ist tatsächlich so. Deswegen muss man da immer als Coach vorsichtig sein und aufpassen. Und bei der Kleinsten, wenn du das sofort merkst, dann musst du eigentlich Gas geben. Der Junge ist ein Riesentalent. Der ist natürlich auch genervt, weil 6'10". Also du hast ja eigentlich Glück. Also du wirst gedraftet und kommst zu den Cowboys und denkst dir, geil, Playoffs schon mal sicher. Vielleicht sogar schon in meinem ersten Jahr ein Ring. Geil. So, und dann stehst du tatsächlich in der NFC East ganz hinten, das ist ein Albtraum. Und dann bist du natürlich auch irgendwann so, oh, boah, Digga, ganz ehrlich, muss ich mich jetzt nicht anstrengen. Ist scheiße.
Also Dritter sind sie geworden, aber das war auf, also sie hätten...
Ja, sie waren diese, ja auch teilweise schon Letzter, meine ich.
Also ja, sie am Anfang die ganze Zeit, so. Sie hätten diese Division gewinnen müssen, bin ich ganz ehrlich. Die Giants mit den Verletzungsproblemen, das Washington Football Team ist gestolpert, die Eagles waren nicht da mit einem Wentz. Die Cowboys hätten eigentlich diese Division gewinnen müssen. Sie haben am Anfang in der Defense halt komplett Harakiri gespielt. Trotzdem kannst du mit 6-10 dem Rekord nicht zufrieden sein. Auch mit der Prescott-Verletzung, auch Andy Dalton hätte es schaffen müssen. Ich weiß nicht, also ich glaube schon, dass Jerry Jones Mike McCarthy zum Rapport bitten wird. Und da wird die
Jerry Jones würde selbst Joe Montana zum Rapport bitten, wenn er super, weil irgendwas gefällt Jerry Jones immer nicht.
Das stimmt, das ist vielleicht kein Indikator, aber ich glaube schon, dass ein kritisches Gespräch vonnöten sein wird, weil auch wenn es die erste Season war unter Mike McCarthy, also so richtig überzeugt hat er mich noch nicht.
Nein.
Muss man sozusagen.
Ich habe vor allem damals diesen Move, und da sind wir jetzt wieder beim Trainerkarussell. Also ihr habt mitbekommen jetzt beim Hören eben. offiziell, ich habe diese Liste immer noch offen und ich habe sie gerade noch mal aktualisiert. Offiziell bei der NFL haben, also die Jacksonville Jaguars haben noch keinen Termin angemeldet. Finden die jetzt auch scheiße. Also den kann man auch, weißt du, dann ist Resterampe. Das ist so wie morgens früh um 6 im Club mit 4 Bier im Kopf. Du denkst ja irgendwie so, boah, die ist aber auch ganz hübsch. Aber das ist kacke. Also du musst dann nur früh wie möglich anfangen. Aber egal. Also ich habe diesen Move nicht verstanden. Den Klatscher aus Dallas, der nichts zustande gebracht hat, offensivtechnisch. Den als Offensivkoordinator. Warum?
Ja, ich würde gerne, abgesehen von Garrett, auch über Joe Judge sprechen, den Head Coach, und über Dave Gettleman, weil die ersten Berichte sind ja, sie dürfen beide weiterarbeiten. Ich kenne den einen oder anderen Giants-Fan, der davon nicht so begeistert ist, weil schon gesagt wird, man hätte schon auch noch andere Spieler holen können oder draften können und es hätte weiter nach vorne gehen können als der Schritt, den wir dieses Jahr gemacht haben. Weil auch die Giants sind natürlich eine Art Rebuild, wenn du siehst, was die Spieler sie in den letzten Jahren verloren oder abgegeben haben, von Eli Manning, der nicht mehr da ist, bis OBJ. Natürlich ist es auch keine einfache Zeit, aber ich glaube auch, zumindest was Gettleman angeht, also die ein oder andere Fehlentscheidung war dabei.
Ja, definitiv. Kommen wir zur nächsten Fehlentscheidung. Atlanta Falcons gegen Tampa Bay Buccaneers. Und kommen wir zu Tom Brady. Ich mache am Ende einfach noch mal ein bisschen High Life in Tüten. Nämlich 4. 4 Touchdowns einfach mal zu werfen und die Falcons so zu dominieren, kann man mal machen.
Ja, kurzer Nachtrag. Wir haben beide auf die Cowboys getippt, also gibt es da auch keinen Punkt. Wir haben hier beide auf die Buccaneers getippt. Das heißt, wir bekommen
beide. Was jetzt auch wirklich keine Überraschung war.
Nee, ehrlicherweise nicht. Es steht damit auch im Tippspiel 4-4. Ja, wir haben es schon oft gesagt in dieser Season, wenn die Bucks Bock haben, sind die unfassbar schwer zu schlagen. Und das war hier wieder so. Also Tom Brady hat zum einen gezeigt, er hat 43 Touchdown-Pässe mit 43 Jahren. Er ist unter den Top 5, was die Passing Yards angeht. Man muss dazu sagen, klar ist das ein All-Star-Team und kein normales NFL-Team. Das kann man, glaube ich, echt mal kurz markieren. Das sind Spieler, die wie Madden-Style geholt wurden dieses Jahr. Trotzdem müssen die sich erstmal finden in einer Division, die jetzt nicht die einfachste ist der Liga. Also ich finde schon, man muss auch Brady, nicht nur, aber auch Brady Respekt zollen für diese Leistung der Regular Season. Ich glaube aber auch, dass wenn sie die Playoffs nicht erreicht hätten, das schon ein bisschen Ärger gegeben hätte, weil ja, die haben so viel investiert, das war schon das Ziel.
Du, definitiv. Und apropos investiert, ich fand es sehr faszinierend am Ende. Es war ganz klar, wie viel Passfänge Antonio Brown noch bis zu einer gewissen Prämie braucht. Ich bin ja immer so ein Verfechter, mal kritisch hinzugucken. Ja, das Spiel war, sie haben sie dominiert, trotzdem. Also, wenn ich jetzt, also dieses Lockerroom-Problem. Wir haben, Mike und ich haben da schon ganz lange drüber und oft drüber diskutiert. Wenn ich so ein Mike Evans wäre oder so, ne? Ich würde nach dem Spiel würde mal hingehen und sagen, ey, jetzt mal ehrlich, Tom, willst du mich natzen, du Vogel? Also naja, Mike Evans.
Nee, finde ich nicht. Also normalerweise bin ich bei dir.
Doch. Mike Evans rennt, also ich habe hier nochmal in der kompletten Coaches Cam aus der Analyse gesehen. Shuffle Pass, also um es kurz zu machen, also um es nochmal zu erklären, weil wir gehen ja immer davon aus, dass jeder alles weiß. Tom Brady hat Antonio Brown per Shuffle Pass, also diese kurzen nach vorne gepitchten Bällchen, so viel Pässe zugeworfen, dass er tatsächlich seine Prämie kriegt. Bei drei von diesen Shuffle, nein, zwei. Bei zwei von diesen Shuffle Passes waren zum Beispiel andere Spieler, die tiefer standen, viel besser, die waren frei, wo ich gedacht habe, okay, ich habe es jetzt verstanden, ihr gewinnt das Ding eh. Aber das kann so, weißt du, das ist so ein Tanz auf der Rasierklinge, das kann ganz schnell kippen, sowas. Und ja, dann hast du wieder so ein Problem, was man vorher schon hatte, jetzt wieder ausgemünzt hat, dass er die Bälle gut verteilt. Mal gucken.
Also generell bin ich bei dir, was die Verteilung der Bälle angeht. Das war ja tatsächlich ein, also auch faktisches Problem, das du gesehen hast am Anfang, als Antonio Brown kam, hatte mehr Bälle bekommen als die anderen und das in Situationen, wo es nicht angebracht war. Ich glaube, da gab es auch das Gespräch zwischen Arians und Brady, weil das wurde ja umgestellt. Also dann lief es ja auch so gut für die Bucks auf einmal, als Brady nicht nur, sagen wir mal, Brown so fokussiert hat. Jetzt im letzten Spiel, wo es schon gut entschieden war, ihm das zu gönnen und 3 Shuffle Passes in den letzten 2 Minuten, das war ja sogar in der kurzen Zeit, also es war nicht mehr viel zu spielen und Brady wusste, ich muss nochmal 3-mal den irgendwie anspielen, damit er sein Geld bekommt. Finde ich aber auch irgendwo, das schweißt auch zusammen.
Ja, es schweißt die beiden zusammen, aber es schweißt nicht alle zusammen.
Ja, ich glaube nicht, dass, also Mike Evans ist ja kein Geier. Der sagt, mein Gott, gönn dem AB halt die Kohle. So, ja, das also, ist ihm doch boah, egal, ob der andere mehr Geld verdient oder nicht. So, natürlich ärgert er sich, wenn er tief frei stand, aber ich glaube, das wird jetzt keinen Abbruch tun, in, was den weiteren Verlauf angeht. Ich glaube eher Antonio Brown.
Ich stell dir eine Frage. So, du bist jetzt kurz, Mike
Evans. Lass mich erst zu Ende bringen. Ich glaube eher, dass Antonio Brown dadurch noch mehr integriert wird. Ich sehe es eher positiv tatsächlich. Ich glaube nicht, dass das irgendwie negativ ist. Natürlich, wenn Mike Evans oder Godwin
also wenn
oder
du jetzt immer, Mike bist, du bist Mike. Nicht Mike, sondern Mike Evans. Ja. Und rein theoretisch, wir stellen mal ein Bild nach. Du stehst alleine in der Endzone, winkst und sagst, Carsten, wirf mir Ball zu, Carsten, wirf mir Ball zu. Und ich pitch ihn immer auf Roman. Dann würdest du irgendwann sagen, sag mal, Digga, ich stehe doch hier.
Wenn Roman dadurch eine 500.000 mehr bekommt, dann sage ich, Roman, weißt du was,
du hast dir gegönnt, aber im Playoffs
wirst du wieder auf mich, Carsten, bitte, ja?
Du bist so generös.
Ja, bin ich.
Okay, klar. Gut, dann bin ich jetzt bin auch Gönner. Generös.
ich weiß, was du meinst. Ich sag nur, ich glaube nicht, dass dadurch Risse entstehen. An sich hatte Antonio Brown ja auch ein Riesenspiel. Ne? 138 Yards ist jetzt auch nicht so mies. 2 Touchdown-Bälle. das war schon ordentlich. Gut, er wurde auf 14 Mal getargetet und Evans nur 4 Mal, muss man der Wahrheit halber auch sagen.
So.
aber jetzt mal ans große Ganze gedacht, und das wird Arians auch tun, dem wird es scheißegal sein, ob sie jetzt hier 44-27 oder 40-27 gewinnen, in Sachen Playoffs, da muss die Mannschaft funktionieren, jetzt kommt es drauf an, jetzt müssen, dann Defense wie Offense, jetzt darf keiner mehr neidisch sein, jetzt darf keiner mehr irgendwas, also bitte Antonio Brown, keine Ahnung, fahr nicht Auto besoffen oder sowas, benimm dich, weil jetzt kommt es drauf an. Und stell dir mal vor, AB macht jetzt irgendeinen Scheiß, dann haben die Bucks sich das selber eingebrockt.
Wenn der jetzt durchdreht und sagt, Digga, ey, so viel Bälle habe ich gekriegt. Ich mach mal schön den Haskins und geh mal schön die Profis in Club.
Zum Beispiel. Das wäre fatal.
Albtraum.
Ja, das wäre absolut fatal. Auf der anderen
dann
Seite.
Stehen Mike Evans und alle dann sagen, wie bei den Simpsons, das berühmte Geräusch.
auf der anderen Seite möchte ich einmal ein bisschen Liebe für Julio Jones. Es gab Bilder vorm Spiel, er konnte ja leider nicht mitwirken, wie er den Receivern beim Warmmachen, was heißt geholfen hat, aber ihnen Übungen erklärt hat und nochmal zu jedem Einzelnen, ganz egal, ob es ein Luke Stocker war oder einem, weiß nicht, Calvin Ridley, er ist zu jedem hingegangen und hat ihm nochmal vorm Spiel was gesagt, Tipps gegeben oder was heißt, Tipps klingt nur so dumm, aber so, Kniffe mitgegeben für das Spiel sozusagen, was ich sehr, sehr schön fand und dass Matt Ryan in diesem Team Jahr für Jahr immer die besten Stats hat, ganz egal, wie sie hinten raus spielen, muss man auch mal lobend erwähnen. Also die Falcons haben alles, aber kein Quarterback-Problem.
Definitiv nicht. Das können die. Quarterback können sie. Übrigens, wenn wir über die Falcons sprechen, suchen ja auch gerade Henry einen Trainer.
Ja.
Was ich sehr faszinierend fand, also, wow, Alter, die Falcons nächstes Jahr, harter Spielplan. Also natürlich Division-Gegner, Carolina, Saints und Tampa Bay. Aber jetzt kommen wir, jetzt kommt's. Eagles, Washington Football Team gegen Chase Young und Konsorten möchte ich auch nicht spielen. Dann gegen die Dolphins und gegen die festhalten Bills.
Chase Young, also wir sprechen gleich über Washington, aber Chase Young ist vom Feld gegangen mit I want Tom. Tom Brady, I'm coming for you. Also Chase Young hat auf jeden Fall Bock auf den. Das wird ein geiles Spiel. Ich glaube, da wird es richtig knallen.
Vor allem sprechen wir nochmal über die O-Line von Tampa. Die ist gut. Die ist gut. Aber sprechen wir nochmal über die D-Line des Washington Football Teams. Ich glaube, da gibt es keinen First-Rounder, der da nicht rumläuft.
Ey. Das wird geil, Chase Young, Montez Sweat. Die werden Bock haben. Also, das wird gut. Glaube ich. Mit das Playoff-Spiel, wo es vielleicht am meisten
scheppern
wird. Wo am meisten Kühlschränke aufeinander prallen. Vielleicht noch Browns Steelers, aber da wird es auf jeden Fall knallen. Apropos Browns, kurze Breaking News, die hier gerade reinflattert. Kevin Stefanski positiv auf Corona getestet.
Nee.
Das ist natürlich in der Vorbereitung auf so ein Spiel maximal beschissen, weil du eben nicht vernünftig dein Team vorbereiten kannst vor so einem wichtigen Spiel.
Ja, vor allem bist du nicht da.
Ja.
Das du bist nicht ist, da.
Ja, ich lese gerade weiter. Er wird vertreten von Special Teams Coordinator Mike Briefer. Oha.
Oh.
Das tut mir leid für die Browns. Da stehst du einmal seit zig Jahren in den Playoffs und dann hat der Head Coach Corona. Das ist maximal beschissen.
Ey, das ist.
Also gute Besserung an der Stelle, ne? Also Gesundheit natürlich über allem, aber.
Süß, Gesundheit.
Scheiße.
Mike Briefer. Wer ist Mike Briefer? Oh, harter Hund. United States Naval Academy. Da, das ist. Mit dem möchte ich jetzt auch nicht streiten. Wenn ich so einen Coach einfach mal kurz auf links drehen kann, ohne sich groß anzustrengen, hast du, glaube ich, echtes Problem.
Ich denke eher anders, wenn so ein Special Teams Coach ein Head Coach plötzlich ist, wenn das Spiel eröffnet und du machst einen Trickplay erstmal.
Ja, das kann passieren, aber überleg mal. Der war, nochmal, das ist ein Navy Midshipman. Ich lasse das kurz mal sagen. Dem, da hörst du drauf.
Ja,
da hörst du drauf. Das funktioniert.
Die Frage ist nur, ist das, was er sagt, gut?
Das wird gut sein. Das wird gut sein. Warte mal. Doch. Doch.
Ja, der wird seinen Respekt haben, ansonsten wird Stefanski ihn auswählen.
Und Stefanski wird einen Zoom-Call nach dem nächsten machen. Das wird funktionieren.
Ich will nicht so viel verraten, was unsere Tipps angeht.
Er war übrigens schon mal Headcoach, also Interims-Headcoach, als Mike Zimmer 2016 bei den Vikings eine Augenoperation hatte.
Ja, also das als kurze Breaking News.
Gut,
bitte für die Browns.
Weiter.
Wir haben beide auf die Bucks getippt, da steht 4-4 im Tippspiel. Nächstes Spiel haben wir auch richtig getippt, deswegen 5-5. Wir haben nämlich beide gesagt, dass die Packers die Bears schlagen werden und ja.
Aber die Bears sind trotzdem in den Playoffs. Juhu!
Ja, juhu.
Reine Nachtwahl von Ranzi.
Nein, ich freue mich für die Bears-Fans
seinen Schreibtisch.
Ich freue mich für die Bears-Fans da draußen. Man muss aber da sagen, Aaron Rodgers hat wirklich nochmal untermauert, warum es sinnvoll wäre, dieses Jahr ihn vielleicht zum Regular Season MVP zu wählen, weil 4 Touchdown-Bälle gegen diese Bears-Defense, die ja auch dieses Jahr schon einige gute Spiele gezeigt hat, da war Rodgers sowas von on point. Es gab einen Pass, da hat er ein bisschen Glück gehabt, gegen Trevathan, glaube ich war es. Ich glaube, es war Danny Trevathan. Oder Eddie Jackson war es, wo Eddie Jackson eine Interception hätte fangen können. Aber ansonsten war das ja ein bockstarkes Spiel von Rodgers.
Ja, deutlicher kann man es nicht sagen. Deutlich, also Punkt auf den Punkt.
Er hätte sogar noch einen 5. Touchdown-Pass werfen können, wenn Valdez Scantling nicht kurz Brain AFK gewesen wäre. war schon ein starkes Spiel der Packers. Und es gibt ja sehr, sehr viele da draußen. Ich habe mir heute mal die ganzen Tippspiele durchgelesen von ran.de, die man jetzt abstimmen kann als Fan da draußen. Sehr, sehr viele sehen entweder die Bills im Super, also als Super Bowl-Sieger oder auch die Packers.
Es gibt aber auch ganz viele, die Buccaneers sehen. Aus dem einfachen kühlen Grund, weil sie teilweise natürlich eine extrem starke D-Line haben, die komplett Rodgers in eine Spielsituation zwingt, ich will nicht sagen bringt, nicht, sondern zwingt, die er nicht mag. Also das kann ein geiles Matchup werden. Also überhaupt in den Playoffs, wir haben bis jetzt allein schon durch die Ansetzung, jetzt gleich vom Anfang an, da ist Feuer drin, das wird geil, das sind richtig geile Playoffs. Also Packers haben gewonnen, fertig, aus. So, Raiders gegen Broncos. Mit einem Punkt Unterschied. Endresultat ist Entlassung. Entlassung bei den Raiders. Der Defense-Koordinator ist WECH. Weg. Und John Elway, festhalten jetzt. Der Mann, der gefühlt 87,2 Quarterbacks in seiner Zeit geholt hat, verbraucht hat, weggeschmissen hat. Der hat jetzt gesagt, er möchte nicht mehr General Manager sein. Bei den Broncos. Also, da kann es jetzt auch ruhig weitergehen.
Da endet eine Ära. Also er hat gesagt, er zieht sich aus dem operativen Geschäft mehr oder weniger zurück, will natürlich als Ratgeber weiterhin helfen. Nennen wir es mal helfen. Ja, er hilft ein bisschen. Aber die Broncos werden einen neuen Weg gehen. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ich finde das auch für, ich glaube, Drew Lock freut sich, dass nicht ein Quarterback weiterhin verbrannt wird, sondern man vielleicht andere Wege gehen wird. Die Broncos haben das Spiel knapp verloren. Ein bisschen bitter, weil ich habe auf die Broncos gesetzt. Du hast auf die Raiders gesetzt. Es war aber trotzdem auch ein Spiel, wo es ja nicht mehr so viel ging, tatsächlich. Nee. Ich würde aber gerne noch eine andere Personalie besprechen. Josh Jacobs.
Pfeife.
Ja, ich weiß nicht, was das soll. Ich mag den ja eigentlich, ne? Aber manchmal haben ein paar Spieler echt Gehirnaussetzer.
Also um es kurz zu machen, der junge Mann ist gewonnen, Feierabend, juhu. Und er hat sich dann gesagt, weißt du was, jetzt ruiniere ich es mal richtig. Und warum eigentlich cool in die Offseason starten? Ich mache das mal direkt mit Handschellen.
Ja, also Auto gefahren mit psychoaktiven Substanzen, also wahrscheinlich was, aber Alkohol am Steuer ist ziemlich dämlich. Und die Strafe wird er bekommen. Wird eine Geldstrafe auf jeden Fall sein. Ja, muss man nicht weiter kommentieren, dass das Schwachsinn ist, glaube ich, wissen wir alle. Aufs Spiel bezogen, Darren Waller, ein geiles Spiel gemacht. Auf der anderen Seite Jerry Jeudy. Das Spiel hat eigentlich Spaß gemacht. Es war echt ein launiges Spiel, was eben die Raiders für sich entschieden haben. Und du kriegst den Punkt.
So. Jaguars gegen Colts. Was mich erschrocken hat bei diesem Spiel ist, die Jaguars machen 14 Punkte gegen eine bärenstarke Defense, die Colts nämlich haben. Auf der anderen Seite 10-10 Punkte pro Viertel, also 20 Punkte in der ersten Halbzeit, dann im dritten Viertel gar nichts. Die Colts haben mich nicht so überzeugt, wie ich gedacht habe, dass sie mich in diesem Spiel überzeugen. Also ich habe jetzt nicht mit dem 50-Burger gedacht, aber so um die Ende 30. So, Die Colts haben das geil gemacht, steht außer Frage. Aber wenn jetzt ein harter Gegner kommt und der kommt in den Playoffs, bin ich mal gespannt, wie es bei den Colts weitergeht.
Jonathan Taylor.
Ja, du musst du den laufen lassen.
Unfassbar. 253 Yards, 2 Touchdowns. Also der Rookie Running Back liefert mal brutal ab. Man vergisst fast, und das wäre schon gemein eigentlich, wer Marlon Mack ist, weil der hat davor auch stark gespielt. Aber Jonathan Taylor macht extrem Spaß. Sehr, sehr wichtig. Phil Rivers, unter ihm lief es nicht so gegen die Jaguars in dem Spiel. Also die Defense der Jaguars hat Rivers eigentlich ganz gut rausgenommen, sein Passspiel. Das Laufspiel haben sie einfach nicht in den Griff bekommen. Und selbst, ey, 2 Touchdown-Pässe von Mike Glennon, was geht ab? Das war schon ganz in Ordnung. Es hat insgesamt nicht gereicht. Die Jaguars haben das erste Spiel der Season gewonnen und seitdem alles verloren. Die haken wahrscheinlich die Season schnell ab und freuen sich, ich gehe mal von Trevor Lawrence aus und einen neuen Headcoach, weil Doug Marrone ist weg. Darf gehen. Tschüss.
Doug Marrone ist W-E-C-H. Weg.
So. Wir haben beide auf die Colts getippt.
Ja.
Dadurch steht es 7-6. Für dich, und ich bin bei deiner Einschätzung, was die Colts angeht, vollkommen dabei. Also das Prunkstück ist die Defense, müssen wir nicht drüber reden. Darius Leonard, DeForest Buckner, die machen mega Spaß. In der Offense haben sie ein gutes Laufspiel und dann hängt so ein bisschen davon ab, ob oder was für ein Tag auch für Rivers mit seinen Receivern erwischt.
Das ist eben genau der Punkt. Du weißt halt nicht, ja, ob, wie, was, wo. Ist das ein rundes Ding? Wird das kein rundes Ding? Also das wird auf jeden Fall, da müssen wir genau hingucken. Du hast natürlich mit diesem Running Back hast du alles, was du brauchst. Aber das wird eine harte Nuss in der ersten Runde. So.
Und dein Blankenship hat sogar nur den Pfosten getroffen.
Ja, der kann auch mal. Also Rodrigo, da war die Brille vielleicht beschlagen oder ich weiß es nicht. Also,
ich glaube, es waren noch 51 Yards, das kann passieren.
So, also aus 51 Yards kann das mal passieren. So. Abstrusistan. Jetzt kommt's. Abstrusistan. Coach Lynn, der Coach der Chargers, den Mike eigentlich schon seit gefühlt 12 Wochen feuern will, ist gefeuert. Und der ist aber gefeuert worden, nachdem er die Chiefs geschlagen hat. Musst du auch erstmal schaffen. Ja, ich weiß, Chad Henne, ihr Backup, hat gespielt und. Trotzdem schlägst du die Chiefs 38-21 und kriegst danach die Kündigung geschickt. Also merkwürdig.
Ja, also die Chiefs haben auf jeden Fall hier und da auf jeden Fall geschont, muss man nicht drum reden. Das waren nicht die Chiefs, die wir sonst kennen. Trotzdem musst du erstmal 31-21 gewinnen. Ich glaube, ab sofort bin ich auf dem Hype-Train von Justin Herbert dabei. So, jetzt ist, also es war zwar nur das B-Team von den Chiefs, aber jetzt haben wir die ganze Season betrachtet. Die Chargers 7-9 hätten einige Spiele mehr gewinnen müssen eigentlich. Justin Herbert mit so einer Leistung als Rookie, gebt ihm den Award für Rookie des Jahres. Borrow hat sich ja verletzt gehabt. Ich finde, hat er bockstark abgeliefert bei den Chiefs. Ja, mein Gott, hast jetzt halt verloren. Ich bin aber bei dir. Ich begrüße ja eigentlich die Entscheidung, Anthony Lynn gehen zu lassen und jemand Neues zu suchen. Ich finde, er hat nicht das komplette Potenzial abgeschöpft. Ich finde es jetzt aber auch strange. Du haust die Chiefs mit 17 Punkten Abstand weg, ist die zweite Niederlage von denen und dann, ja, übrigens, ne? Ciao, mach's gut.
Du, Tschüssikowski, da ist die Tür. Reisen ist aber
nicht aufhalten. Strange, oder?
Ist merkwürdig, findest du nicht?
Doch. Wir haben beide auf die Chiefs getippt. Ich ärgere mich ein bisschen, weil ich fast Bock gehabt hätte, auf die Chargers zu tippen, aber fast zählt halt nicht, ne?
Nee, fast ist so wie ein bisschen schwanger, geht nicht.
Ja, fast ist scheißegal,
ja. Zählt nicht. So. Ja, Chiefs, Halbgas. So, war jetzt auch nicht ehrlich. So. Ehrlicher wurde es im nächsten Spiel. Die Cardinals gegen die Rams. Dazu haben wir tatsächlich eine Sprachnachricht, die eine sehr sinnvolle Frage stellt. Also Kyler Murray, bekanntermaßen vorher angeschlagen bis zum Gehtnichtmehr. Der lief vorher schon extrem unrund. Und da kommt eine Frage.
Moin Singer, ihr Lieben. Krabinski hier. Liebe Grüße aus Berlin erstmal und ganz viel Amour für Carsten, der da heute Morgen bei ProSieben Max saß, über seine Dolphins sprechen musste und sichtlich traurig war. Also saß da total betroppelt und es hat mir ein bisschen leid getan. Also hat es ein bisschen, ich wollte ihm gerne in den Arm nehmen, ein bisschen knuddeln und sagen, ach komm, ist nicht so schlimm. Du weißt, nächstes Jahr war das Ziel. Nächstes Jahr holt er den Super Bowl. Also, wie gesagt, fühl dich gedrückt, Carsten, und geherzt und geknuddelt. Und jetzt zu meiner Frage. Bezüglich der Cardinals. Die haben ja leider auch verloren, sind jetzt nun leider auch raus. Der Kyler hat sich verletzt. Und meine Frage ist, warum hat man nicht von vornherein den Backup gebracht? Also wäre es nicht schlauer gewesen aus Cardinals Sicht, aber gleich mit dem Backup trainieren, dem Backup Reps geben in der Woche, in der Vorbereitung, damit er eben ja, fit ist, weil ja, das war schon ein hohes Risiko, meiner Meinung nach, Kyler Murray da reinzubringen und ja, eine Verletzung zu riskieren, was ja nun leider auch so passiert ist. Ja, das ist meine Frage. Wäre schlauer gewesen, auch mit Backup trainieren, so wie die Genossen Rams das gemacht haben, weil Joff, glaube ich, eh nicht hätte spielen können. Ja, habt's schön, liebe Grüße auch vom Kollegen und ja, habt's schön.
Tschö, bitte. Ich glaube, es war der Kollege im Hintergrund, der gehupt hat. Ja, gebe ich dir recht. Wenn du weißt, dass Kyler Murray nicht fit ist, dann Kyler Murray mit 50% ist halt nur ein Kyler Murray mit 50%. Der Backup wirkte tatsächlich in den ersten Momenten nicht rund. Das hat mir nicht gefallen. Da hast du halt gesehen, der ist nicht wie Wolford die ganze Woche in das System integriert worden. Ja, Wolford gleich am Anfang eine Interception und so weiter und so fort. Hm, ja, stimmt. So, der ist aber davon extrem cool zurückgekommen. Also das hat mir echt gefallen. Und mir hat vor allem, und das würde mir als Seahawks so Schiss machen, mir hat tatsächlich, Mike, und ich glaube, dir geht's da ähnlich, die Seahawks müssen doch echt schlechte Laune haben. Also ehrlich, diese Rams-Defense, ja, wenn unsere Offense nicht scoret, dann machen wir mal einfach alles, was das Regelwert erlaubt. Es hat nur noch der eine Punkt, den du zurückträgst, der geblockte Extrapunkt, nur noch das hat gefehlt. Alles andere haben die mal eben kurz im Vorbeigehen gemacht.
Also ich muss erstmal widersprechen, der Audionachricht oder auch dir in dem Fall. Ich glaube nicht, dass es viel gebracht hat, der Chris Traveller den Backup mehr Raps zu geben, mehr Training zu geben. Für mich, du hast gerade die Defense herausgehoben, der Rams völlig zu Recht. Für mich war der einzige Schlüssel zu einem möglichen Sieg ein gesunder Kyler Murray, den du irgendwie hinbekommst. Wenn der rausfällt und du den Backup die komplette Woche trainierst und den schon vorher das Projekt Murray aufgegeben hättest, ich glaube, du hättest auch verloren. Ich glaube, du hättest keinen einzigen Punkt mehr gemacht. Das ist einfach gegen diese Defense. Da lacht ein Aaron Donald, da lacht ein Ramsey. Die haben Hopkins komplett rausgenommen. Der wurde 10-mal getargetet, Hopkins. Der war aber immer in Double- oder Triple-Coverage. Der konnte gar nichts machen. Also Hopkins war komplett abgemeldet. Und da musstest du eben auf Spieler wie Dan Arnold oder Trent Sherfield werfen. Da ging einfach nichts. Die Rams-Defense hat die Cardinals ohne Murray, beziehungsweise ohne einen fitten Murray, komplett auseinandergenommen. Und es ist für mich, also wenn du so einen Aaron Donald da stehen hast, du hast ja allein Mühe und Not, den irgendwie im Zaun zu halten, dann knallen dir irgendwelche anderen Typen da links und rechts, Ebukam, Leonard Floyd, was weiß ich wer, um die Ohren. Das ist einfach schwer zu verteidigen. Und wenn du den Ball wirfst, ist da hinten ein Troy Hill, Jordan Fuller oder Jalen Ramsey. Also es macht einfach keinen Spaß. Es ist für mich vielleicht sogar die beste Defense der Liga. Und das haben die Cardinals absolut zu spielen bekommen. Und eine Offense, auch wenn du keinen Goff hast, hast du Mastermind McVay. Der hat für mich dieses Jahr wieder bewiesen, trotz der ganzen Abgänge oder auch Verletzungen, immer eine Offense zu haben, die kreativ spielt. Es gab natürlich den einen oder anderen Aussetzer gegen bestimmte Mannschaften wie die Seahawks, aber insgesamt hat das immer funktioniert. John Wolford, ja, Interception vergessen wir mal, war der erste Pass, war scheiße. Danach auch bin ich voll bei dir. Gute Läufe gehabt vor allem, also extrem explosiv im Antritt. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Ich meine, dürfen nicht vergessen, der hat, glaube ich, 2 Tage vorm Spiel seinen LinkedIn-Status von Fancy zu Quarterback geändert. Also der ist von der Couch aufs Feld, ja, mehr oder weniger. Das ist schon beachtlich, wie er dann gespielt hat. Ich glaube, die Cardinals hätten dieses Spiel von vornherein nicht gewinnen können durch die Verletzung von Kyler Murray. Was schade ist, weil wenn ich es mir hätte aussuchen dürfen, Carsten, ne? Ist ein bisschen gemein und erzählt es nicht den Fans der anderen Lager. Ich hätte mir lieber die Dolphins und die Cardinals reingewünscht als die Bears und die Colts. Tut mir leid.
Oh, ist ja nicht schlimm. Ich will dir jetzt auch nicht widersprechen, aber wenn du weißt, zu was ein Straveller in der Canadian Football League imstande war, das wäre genau dasselbe, was ein Wolford konnte. Ich bin mir da nicht so sicher, ob man nicht.
Ja, aber die Cardinals Defense ist auch eine andere als die Rams Defense.
Ja, deswegen musst du ja noch schneller Offense spielen. Also noch effektiver auf ihn spielen. Ich glaube tatsächlich, wenn du Straveller mehr Zeit gegeben hättest, bis es alles hätte, Fahrradkette.
Hättest 18-10 verloren.
Ja, so, dann hättest du, ja, aber du vielleicht hättest eine Chance gehabt. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, weil der Typ, Canadian Football League, ich habe mir nach dem Spiel, weil ich das wirklich mal gucken wollte, 2 Spiele angeguckt und 1 im Schnelldurchlauf. Der kann schon was. Also das ist jetzt kein Blake Bortles. Das muss man mal so sagen. Aber gut, ist jetzt Makulatur, ist weg, gegessen die Geschichte. Also Cardinals nächstes Jahr.
Du hast auf die Rams getippt. Ich habe auf die Cardinals getippt. Dadurch führst du mit 2 Punkten, 8-6.
Ich flipp aus, Mädels. Jetzt flippen wir hier richtig aus. Jetzt mache ich hier gleich den Haskins und schmeiß mit 50ern um mich. Also ich habe gar kein Bargeld im Haus. Egal. So, geht weiter. Die Seahawks schlagen knapp die 49ers. Knapp mit nur 3 Punkten.
Ja, knapp ist das richtige Wort. Ich weiß es nicht. Ich bin mit den Seahawks seit Wochen nicht so glücklich. Bin ehrlich, es tut mir ein bisschen leid. Also klar, die 49ers, auch wenn sie angeschlagen sind, schlägst du nicht im Vorbeigehen.
Nein.
Aber dieser MVP Wilson von Anfang der Season, der hat jetzt wieder nicht schlecht gespielt. Gar kein Vorwurf. Aber bei Russell Wilson denke ich an Magie, an kreatives Spiel, an Explosionen, Boom. An Entertainment, keine Ahnung, an
Boom.
MVP, ganz Boom, ja. Und in den letzten Wochen war es eher so Büm. Das war. Das
von mir so, nicht mal Büm, das von mir so. Pff.
Ja, ich weiß es nicht. Also, es ist eine hohe Erwartungshaltung, aber es wird wahrscheinlich wieder eine Regular Season, wo er am Ende des Jahres kein MVP-Vote bekommt, weil er nicht die Leistung halten konnte, die er erst sensationell gezeigt hat. Und das ist schade.
Ja. War, du, also, wie gesagt, das letzte Spiel ist aber auch immer so, ja, wir sind eh drin. Also, manchmal hast du dann halt bei Spielern, die langfristige Verträge haben, hast du einfach manchmal das Ding, dass du sagst, ja, komm, ich muss mich jetzt nicht kaputt machen, es geht um die Playoffs nächste Woche.
Ja, aber die Wochen davor schon, das war irgendwie.
Ja, ich meine jetzt nicht Russell Wilson, ich meine den Rest. Deswegen, dieses Spiel jetzt überzubewerten und zu sagen, ja, deswegen ist es klar, dass sie in der ersten Runde ausscheiden, die werden sich dann 10 wirklich ganz zähes Spiel liefern. Und zwar auf ganz hohem Defense-Niveau. Die Defense der Seahawks, die wird gut gegenhalten, die wird gut funktionieren. Ich bin wirklich auf diese Partie, Rams-Seahawks bin ich, da habe ich Bock drauf.
Ja, jetzt gibt's halt wieder den Bumerang. Also wir werden am Freitag drüber sprechen, aber ja, Wilson gegen Aaron Donald, ja. Metcalf gegen Ramsey. Ja. Und wir wissen alle, in der Regular Season haben die Seahawks das super gemacht und die Rams konnten zum ersten Mal überhaupt in der Season keinen Touchdown erzielen. Aber welcher Strulli, und ihr wisst, ich liebe ihn eigentlich, hat nach dem Spiel gesagt, haha, wir sind die beste Defense der Liga. Fuck you Rams, mehr oder weniger. Die werden sich alle nochmal diese Aussage von Jamal Adams geben und denken, Freund.
Jetzt erst recht.
Jetzt sind wir in den Playoffs. Yes. Und du hast da was gesagt. Ich finde so Aussagen, und das haben wir damals ja schon beide gesagt, Adams, guter Mann, müssen wir nicht drüber reden, aber das ist nicht clever, das könnte wie ein Bumerang zurückkommen und jetzt ist die Gefahr da.
Frag mal den Coach der Clemson Tigers, der gesagt hat, ja, so,
ja.
Habe ich auch. Also,
das ist ja kein Bumerang mehr, das ist ja, keine Ahnung, Morgenstern, den er geworfen hat und sich selber in die Schläfe geknallt hat.
Also für mich war es natürlich auch, es war rein theoretisch unfair, ob das jetzt gar nicht jetzt nur auf Ohio State bezogen war, bla bla bla, also, um es kurz zu machen, Clemson musste mehr Spiele spielen als Ohio State und jeder Coach darf ja tippen. Und er hat gesagt, unser Gegner gehört dir eigentlich nicht her. Mathematisch und regeltechnisch hat er recht. So, das sagst du doch aber nicht über deinen Gegner. Und genauso sagst du nicht an Jamal Adams Stelle, Diggi, wir sind die beste Defense der Liga. Ey, das druckt sich, und das meine ich ernst, das lässt sich Aaron Donald auf den Po seiner Frau tätowieren, damit er das jede Nacht sieht. Und dann wird das richtig hässlich.
Ist alles einfach eine zusätzliche Motivation für den Gegner. Das kann alles sein. Das kann ein TikTok-Tanz vom Spiel auf dem Logo sein. Das kann sowas sein. Das sind alles keine Aktionen, die ja weit denken, sagen wir mal so.
Schlau ist es nicht.
Nee, schlau ist es nicht. Deswegen, es kann, also wird ein geiles Spiel. Ich freue mich sehr auf Seahawks gegen Rams. Aber ich glaube, da wird sich Adams noch ein bisschen ärgern, dass er das so gesagt
Freust
hat.
Freust du dich moderiere ich.
Ja, ich freue mich sehr auf dich. Kurz zu dem Spiel hier. Dich. Dass du auf die 49ers getippt, ich auf die Seahawks, also ich hole einen Punkt auf.
So, hat er aufgeholt jetzt. Jetzt sitzt er mir im Nacken. Ich rieche ihn förmlich. Nächstes Spiel. Die Saints, kein Running Back, also kein Running Back. Also Alvin Kamara nicht da. Der ganze Running Back Room wegen Corona-Kontakt, bla bla bla, raus. Interessiert Drew Brees nicht, wirft einfach mal 3 Touchdowns, Messe gelesen, fertig aus, Taysom Hill läuft. Die Saints machen da weiter, wo sie aufgehört haben, nämlich 33-7 fahren die Saints das Ding nach Hause.
Ja, ich hab die Panthers, haben aber keinen Bock mehr. Ich sag so, wie es ist, die Panthers, die sagen, komm, spiel das Spiel und lass vorbei sein und wir sind mit 5-11 jetzt auf dem dritten Platz der NFC South. Ich glaube, die sind froh, dass das Jahr rum ist. Ich bleib dabei, die haben so einen spannenden Receiver-Korb mit Samuel, Moore und Anderson. Die drei machen Spaß. Die haben mit Teddy B einen Quarterback, der jetzt natürlich gegen die Saints mega abgekackt hat, aber an sich auch ein guter ist. Ich meine, PJ, die haben also 5 Interceptions, da müssen wir nicht drüber reden, von ja. PJ Walker und Bridgewater, das war nix. Ja, und die müssen jetzt ihr Team weiter verstärken. Ich hoffe nicht mit dem Haskins, ich hoffe eher auf geile Spieler im Draft und vielleicht auch in der Free Agency. Das Jahr jetzt Haken hinter.
So, Haken hinter, abwischen, fertig. Und nochmal, die Panthers haben alles da, was du brauchst. Das ist ein solides Fundament, der Grundstein ist da. Da geht's genau in die richtige Richtung. Vor dem Spiel der Titans gegen die Texans gab es so einen Spacken, der bei der Pille für den Mann gesagt hat, unterschätzt mir die Houston-Jungs nicht, die können denen tatsächlich ein Bein stellen und so weiter und so fort. Und dieses Spiel zog sich ja tatsächlich bis zum bitteren Ende hinaus. Und es ist so eng ausgegangen und die Texans hatten tatsächlich eine reelle Chance, den Playoff-Contender Titans zu schlagen. Das Spiel ist nämlich nur 41-38 für die Titans ausgegangen. Und zwar mit Glück und Rückenwind.
Es war für mich das Spiel des Spieltages. Ja. Es hat so viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu schauen. Ryan Tannehill gegen Deshaun Watson hat Spaß gemacht. Derrick Henry gegen alle. Meine Fresse, hatte der Bock, diese 2000 Rushing Yards zu knacken, hat in dem Spiel 250 gemacht, ist jetzt in diesen elitären Club aufgestiegen. Ich glaube, in den letzten Jahren hat es nur Adrian Peterson geschafft und sonst keiner. 2000 Rushing Yards in einer Season ist ja atemberaubender Wert. Es war ein mega geiles Spiel, es war bis zur letzten Sekunde spannend. Ein Field Goal hat es entschieden. Die Texans hätten das genauso gut gewinnen können. Ja, die Titans haben es gewonnen und stehen in den Playoffs, aber das hat wirklich Spaß gemacht.
War ein tolles Spiel. Das war wirklich toll. Und faszinierend fand ich halt, dass diese Brandrede von Kollege Watt wohl doch funktioniert hat, denn plötzlich konnten die Jungs wieder tacklen. Also das war nicht dasselbe Texans-Defense-Team, was ich die Woche davor gesehen habe.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Situation. Also ich finde auch, die haben schon besser gespielt, aber ich habe also nach dieser Rede von Watt nochmal extrem drauf geachtet und ich glaube, ich bin jetzt, also es ist alles Fernanalyse, ich glaube, er, also gefühlt adressiert er vor allem die Secondary. Was da ab und zu für Fehler gemacht worden sind, wo du einfach nicht Man-to-Man gespielt hast, also allein die Situation, die dieses Spiel gekostet hat, also der lange Pass von Tannehill, wunderschöner Pass, müssen wir nicht drüber reden, aber dass du da die Mitte, egal ob er Safety, Corner, wer auch immer, Linebacker, dass du die Mitte so offen lässt bei dem Spielstand, bei dem, wie viel Zeit noch da ist, und dann den Catch von AJ Brown zulässt, der sie in die Field Goal Range bringt, da würde ich als JJ Watt am liebsten nochmal so eine Rede halten. Also,
und wenn, und ganz noch egal, mal, wie und sonst. Nochmal ganz kurz. Und wenn jetzt Sir Stiffarm erstmal im Backfield ist, dann musst du den irgendwie fällen. Tackle ihn unten. Mach irgendwas.
Ja, mach irgendwas. Also, es war schon bitter. Ich würde unbedingt gerne nochmal Liebe da lassen für Deshaun Watson. Das ist der Quarterback mit den meisten Passing Yards. Der hat die beste Completion Rate. Der hat das zweitbeste Passer Rating von allen Quarterbacks in der Liga bei den Houston Texans, die 4-12 stehen mit Receivern wie QT Cooks. Und der drittbeste in dem Spiel war Pharaoh Brown. So, das sind jetzt nicht die Receiver von den Chiefs. Das sind nicht die Receiver von keine Ahnung wem. Das sind also auch keine miesen Receiver, aber
es gibt durchaus, also nochmal, dann macht der Junge richtig geil. Und gib dem nächstes Jahr einen ordentlichen Coach, gib dem ordentliches Personal, gib dem alles, was du brauchst, damit der irgendwie glücklich ist. Dann kann das tatsächlich was werden.
Also wenn ich mir einen Quarterback wünschen könnte für die Patriots, es wäre Deshaun Watson.
Ja, wirst du aber nicht kriegen.
Nee, deswegen wünschen. Ich darf ihm wünschen, was ich will, aber es wäre Deshaun Watson.
Ich hätte eine Idee für dich, wenn du dir was wünschst. Wünsch dir einen jungen, durch die Zeit gereisten Brett Favre oder einen Steve Young oder so. Das wäre genau das Richtige für Ole Belichick. Dann würde ich Schiss kriegen.
Also wir haben eben gerade Saints beide richtig getippt. Hier trennen sich unsere Tipps. Du hast, wie gesagt, auf die Texans getippt, ich auf die Titans. Die Texans hätten es genauso gut gewinnen können. Glück für mich, weil dadurch hole ich einen Punkt auf und steht 9-9. Aber es war wirklich auch von Tannehill. Da muss man kurz mal zurückdrehen, die Uhr. Tannehill vor ein, zwei Jahren, Backup, also erstmal Miami, mehr oder weniger gescheitert, dann niemand haben wollen. Das ist schon geil, die Geschichte von Ryan Tannehill.
Definitiv. Ist auch ein toller Spielertyp. Also so einen brauchst du halt. So, und jetzt kommt das letzte Spiel. Tüdelü und tada. Es ist soweit. Alex Smith.
Hol den Bus raus!
Alex Smith schlägt die Eagles. Und ist somit in den Playoffs. Das ist die Überschrift Nummer 1. Alex Smith, Comeback Player des Jahres, des Jahrzehnts, des Jahrhunderts, überhaupt. Punkt. Jetzt kommen wir aber zu André, halte ich fest, halt dir am besten die Ohren zu. Also, Doug Peterson sollte an der Seitenlinie, wollten Spieler, seine eigenen Spieler, wollten Doug Peterson verprügeln. In der Teamzone. Warum? Ganz einfach, weil offensichtliches Tanking kann man nicht betreiben, Mike, oder?
Ja, also wir müssen das mal wirklich vernünftig hier aufrollen, vielleicht am meisten Zeit reinstecken. Also wir predigen ja immer, Tanking gibt es eigentlich nicht. Und das ist vor allem bezogen auf jeden einzelnen Spieler, weil jeder Spieler spielt Woche für Woche, Training für Training um seinen Job. Der kann sich gar nicht erlauben, schlecht zu spielen. Was es aber an Tanking gibt und wo man diesen Begriff anwenden kann, ist eben, wenn du vorsätzlich Spieler abgibst als General Manager, weil du zum Beispiel ein Rebuild einleitest und deswegen in Kauf nimmst, nicht die beste Mannschaft dieses Jahr zu haben, sondern Picks zu sammeln, um eben im nächsten Jahr besser zu sein. Oder genau, wenn du als Head Coach
irgendwelche Plays calls, die keinen Sinn machen.
Ja, rausnimmst, obwohl du nicht in die Playoffs kommst, sondern die Season ist so oder so vorbei. Du kannst diese Entscheidung natürlich treffen. Du kannst sagen, Alshon Jeffery, nehmen wir mal raus. Hurts, Jalen Hurts, ja, könnten wir jetzt ein Spiel gönnen, weil der braucht eigentlich jede Sekunde Spielzeit. Nö, nehmen wir raus und tun Nate Sudfeld rein. Kannst du machen. Ist deine Entscheidung. Ist voll legitim. Und ich bin bei jedem da draußen, der auch sagt, Giants sollen sich nicht beschweren, hätten sie einmal ein Spiel mehr gewonnen, wenn sie in den Playoffs, wer mit 6 Siegen in die Playoffs will, darf sich nicht beschweren. Bin ich voll bei. Aber, und das ist jetzt für mich als Nicht-Eagles-Fan, sondern als neutraler Fan, das ist für mich ein immenser Image-Schaden. Ich finde, das ist für jeden Spieler, der da stand an der Sideline, du hast es im Gesicht gesehen von Hurts, der hat sich unfassbar geschämt, da zu sitzen, da zu stehen und Football zu spielen. Weil es gab Aufnahmen von vor wenigen Wochen, wo Peterson und Co., auch Spieler wie Kelce, Jason Kelce gesagt haben, wir haben die Winner-Mentalität, wir wollen jedes Spiel gewinnen, wir wollen Football spielen, wir wollen gewinnen. So, und dann machst du, und verzeiht mir diesen Wortlaut, so eine Scheiße.
Scheiße. Und kannst du frei in dem, und das meine ich ernst, kannst du dann nicht nur, das ist nicht nur Scheiße, das ist Kacke, das ist Pisse, das ist Schrott, das ist sportlich unter aller Sau.
Sportsgeist, das ist, also hat nichts mit Sportgeist zu tun, meiner Meinung nach, und das ist halt für jeden Eagles-Fan jetzt auch bescheiden. Du hast als Eagles-Fan zwei Optionen, zu sagen, ja, ist mir doch egal, was mit Washington und Giants ist, go Eagles, fly, wir sind die Besten. Das kannst du machen. Kannst du, bist halt blöd, so, aber kannst du machen. So, zweite ist.
Ist halt scheiße, kann man aber machen.
Ja, nee, aber kannst du natürlich machen. Das ist natürlich eine legitime Einstellung. Mach, wenn du meinst. Zweite ist, du schämst dich im Grund und Boden, weil deine Franchise sowas macht. Und es gibt viele Kommentare auf Twitter, die eben gesagt haben, liebe Giants-Fans oder wer auch immer, es tut mir leid. Weil, wenn die Eagles ihr Bestes gegeben hätten mit ihrer Mannschaft, die sie gerade haben, und verlieren, dann alles gut. Dann haben die Giants es nicht geschafft. Ich gönn's Washington, passt. Aber so von vornherein abzuschenken, ist für mich in einem Wort zusammengefasst einfach nur traurig.
Es ist asozial. Punkt. So. Und damit ist Alex Smith aber, und das macht diese Hollywood-Geschichte rund, also Drehbuchautoren dieser Welt, spitzt schon mal die Bleistifte. Vergesst mal den Inhalt von The Blind Side, ruft schon mal Sandra Bullock an, ob sie Mrs. Smith spielen kann, denn diese Geschichte ist jetzt rund. Er ist in den Playoffs, Punkt. Aus seiner Beinschiene hat seine Frau eine Vince Lombardi Trophy bauen lassen, also die Beinschiene, die er nach der Operation monatelang tragen musste, mit der er sich überhaupt nicht bewegen konnte und. Ich finde die Geschichte immer besser und immer großartiger und ich hoffe, und das meine ich jetzt ernst, lass den einfach mal Runde 1 gewinnen, dann flippen wir hier alle aus.
Ja, also wenn Alex Smith es schafft, mit dem Washington Football Team, das Team ohne Namen mehr oder weniger, gegen die Bucks zu gewinnen, also da muss man auch ihm und auch Ron Rivera, wie Washington es geschafft hat, aus so einem beschissenen Jahr, mit den ganzen Problemen, die es gab, ob Verletzungen, ob neuer Trainer, ob keine Ahnung was, Haskins oder also egal was war, Name hin und her, es in die Playoffs zu schaffen, auch wenn es nur 7 Siege waren, das muss man auch irgendwo anerkennen und dafür habe ich sehr viel Liebe. Ich beiß mich trotzdem mit diesem Eagles-Thema fest. Das sträubt sich bei mir alles. Wenn du mich jetzt fragst, aktuell das unbeliebteste NFL-Team, welches Team magst du am wenigsten, Eagles, haben die Eagles ab sofort diesen Preis gewonnen.
Ja, mit Abstand. Die sind so richtig, das sind die Furzer, das sind die Pupser. Das sind die Püppchen-Popoküsser, wie es früher bei Kindergarten-Cop hieß. Püppchen-Popoküsser.
Ja, und das tut mir für jeden Eagles-Fan da draußen leid, das meine ich nicht böse. Ich glaube sogar, dass einige es vielleicht ähnlich sehen.
Ganz viele sehen es ähnlich. Also ich habe tatsächlich genau das, was du sagst. Ich habe mal die Zeitung in Philadelphia so quer gelesen im Netz. Was, wenn du deine eigene Stadt schon angehst? Und das ist die härteste Fan-Community, die es gibt. Also das ist nicht schlau. Das ist nicht schlau.
Nein, und dich auch danach dann hinzustellen, noch irgendwie zu versuchen, es zu erklären. Es ist halt alles so.
Ja, das war das Dümmste. Also dass der, dann sag einfach nichts, aber sag nicht, ja, nö, alles klar, so, ne?
Ja. Der Eagles GM hat gesagt, sie wollen Wentz nicht traden, ne? Also Wentz will wohl weg, aber sie wollen nicht traden. Also bei den Eagles,
da geht's, das wird eine super schöne Offseason. Dann würde ich als Hurts sagen, dann schick mich weg. Dann gib mich weg. Hier, der aussieht, als hätte er aus der englischen Königsfamilie, dann soll der bleiben, dann lass mich weg.
Und ich meine, auch auf Twitter, ne, Spieler wie Saquon Barkley, die haben ja auch alle rausgehauen, das kann nicht wahr sein, ist das deren Ernst? Also das ist, da geht es nicht nur darum, ob die Giants es in den Playoffs schaffen oder nicht, da geht es einfach um Fairness, um Sportsgeist und das wurde von Philly komplett beiseite gelassen und weggelassen. Eli Manning ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat getwittert und das ist der Grund, warum wir die Eagles nicht mögen. Das ist natürlich Öl ins Feuer für alle, die sowas immer über Philly sagen. Ich will das gar nicht auf immer beziehen, aber diese recht. Situation, ja, ist Quatsch, ist komplett daneben. Joe Judge, Coach der Giants, hat gesagt, wir werden niemals das Spiel Football so despektierlich behandeln, wie die Eagles es da getan haben. Und das ist halt, also da fehlen dir auf Seiten von Philly einfach dagegen die Argumente, finde ich.
Ja, du kannst meine nicht Meinung. Sagen, du kannst nicht sagen, ja, nee, stimmt, jetzt übertreibt ihr, aber sondern, ja, wir haben definitiv den Sportsgeist mit Füßen getreten. Punkt. Aber das ist halt das Problem, Tanking und dann kriegst du halt einen besseren Pick. Ganz ehrlich, interessiert jetzt kein Schwein, wenn der Typ, den sie damit holen, der Beste, der Besten, der Besten, der zukünftige Hall of Famer ist, dann ist es so. Dann ist das Gejammer und dann ist das Geheule groß.
Bin ich bei dir.
So. Wir sind durch. Wir sind durch.
ja, wir haben am Freitag eine mega geile Folge vor uns, weil endlich NFL Playoffs Zeit und da sind echt ein paar geile Partien dabei. Ich habe schon tatsächlich den Super Bowl durchgetippt, so wie du es auch schon getan hast.
Echt, sag mal, und, was denn bei dir?
Mach mir am Freitag, wir müssen ein bisschen teasen. Aber ich sag mal so, das wären geile Gespräche, weil wir können ja zumindest schon mal die Paarungen verraten. Also wir haben so ein paar Teams, die sich wieder treffen, wie eben die Browns und die Steelers. Wir haben die Rams und die Seahawks. Wir haben die Colts und die Bills. Wir haben die Bears und die Saints.
Es ist viel Feuer drin.
Bitte?
Da wird viel Feuer drin sein, weil sie sich alle in- und auswendig kennen.
Ja, Ravens gegen Titans, Bucks gegen Washington, also da sind ein paar geile Spiele bei.
Auf jeden Fall. Und es waren heute lustige Sachen dabei. Sprachnachrichten haben wir ganz viele, nämlich allgemeine noch. Die kommen alle am Freitag, denn am Freitag machen wir nochmal vorab so einen Rundum-Saison-Rückblick mit euren Fragen, weil die haben jetzt natürlich nicht gepasst. Was ist die Perspektive? Was ist dies? Was ist das? Und vor allem müssen wir natürlich abwarten, was bis zum Wochenende noch passiert. Da werden einige lustige Entscheidungen fallen, da wird garantiert schon der ein oder andere präsentiert, als Headcoach aus dem Hut gezaubert. Da werden wir natürlich in Ruhe drüber sprechen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage jetzt erstmal, danke Mike, es war wie immer sehr schön mit dir. Ja,
ich bedanke mich.
Sehr romantisch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, es war sehr romantisch. Du hattest heute so manchmal so eine sehr romantisch tiefe Stimme. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, ich bin müde. Wenn ich müde bin, dann rede ich immer tiefer.
Dann leg dich jetzt wieder hin. Ich drücke jetzt hier auf Play und damit sind wir Regedi raus.
Mike Stiefelhagen. Die ist in der Haut. In der Haut. In der Haut. In der Haut.